Чистя пичу, айто! Сега на леко! И апти шлейсте се апе небе! Оле, оле, оле! И апти шлейсте се апе небе!
Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute wagen wir einen Blick zurück, zum einen auf die erfolgreiche Relegation der Schanzer in die zweite Bundesliga, zum anderen aber auch über die gesamte Saison 2021. Und auch die neue Saison wirft bereits personell ihre Schatten voraus und auch darüber diskutieren wir heute ausführlichst. Viel Spaß dabei!
Servus Schanzer, wir haben es gesagt, alle guten Dinge sind drei. Nach zwei vergebenen Relegationen in den letzten beiden Jahren haben wir es endlich geschafft, in der dritten Relegation den Aufstieg klar zu machen. Und die Schanzer sind zurück in der Heimat, wieder zurück in der zweiten Liga, zumindest am 1. Juli. Und ja, deswegen sind wir zur Feier des Tages, zusammengekommen und reden mal wieder über diesen Verein. Und deswegen sind wir wieder zu dritt. Dann kann man ein bisschen näher als sonst, mit dem Marco, dem Bene und dem Martin hier. Servus.
Servus.
Servus. Ist ja wirklich Feier des Tages, oder? Also seit wir den Podcast gestartet haben, war es eigentlich echt nur nach unten und negative Ereignisse.
Immer. Da war bestimmt auch ein Klassenalter zwischen oder so, ja? Also von dem her, also lasst euch das von Martin nicht wieder einreden. Ich möchte kurz auch nochmal erwähnen, dass Martin der Einzige war, der nicht an den Relegationsplatz und den damit verbundenen Aufstieg geglaubt hat.
Ja, ich habe es herbeigeredet quasi. Ja,
das ist doch wie im Tippspiel immer, wenn du gegen uns tippst, klappt es. Also von dem her, vielen Dank Martin, das hat hervorragend funktioniert. Ja, würde ich sagen, wir schließen dann heute die letzte Saison ab mit den Relegationsspielen. Überlegen uns mal so ein bisschen noch, so, was wir generell von dieser Saison gehalten haben. Und dann schauen wir auch mal langsam auf das, was sich schon so tut für die neue Saison. Entsprechend würde ich sagen, ich haue ein bisschen weniger auf den Tisch. Und wir reden einfach mal über die Relegation. Wer möchte? Unerwartet. Also ich vielleicht nochmal, bevor wir anfangen, noch gesagt, also vor diesem Relegationsspiel gegen Osnabrück, war ich so unglaublich entspannt. Das ist eine unglaublich tiefe Entspanntheit. Und hat sich ja zumindest im Hinspiel ganz gut ausgezahlt. Oder bestätigt.
Hinspiel schon, ja. Im Rückspiel, also ganz ehrlich, nochmal eine Relegation, nochmal auch in der Emotionalität oder Ausprägung und Zittern brauche ich es echt nicht mehr. Also wieder gefühlt innerhalb eines Spiels dann im Rückspiel echt um 100 Jahre gealtert.
Also dann nächste Saison lieber direkt absteigen als Relegationsklassenerhalt?
Ich weiß nicht, also Relegation brauche ich echt nicht mehr. Habe ich vor der Saison auch gesagt und war dann froh, wie wir rein sind, aber nee, keine Ahnung.
Ja, und bei Aufstiegsrelegation in die erste Liga?
Ja, dann bin ich auch dafür, dass wir da nicht mitspielen.
Fast schon, ja. Jetzt erstmal über die reden, oder?
Erstmal über die reden. Ja, Gegner Osnabrück, wussten wir letztes Mal schon, gegen wen wir spielen? Nee, wussten wir nicht.
Doch, natürlich. Doch, der FC von St. Glück in Osnabrück.
Achso, ja. Dann wussten wir wohl schon, gegen wen wir spielen. Habe ich dich da irgendwie. Egal. Ich dachte, stimmt, wir haben ja direkt dann aufgenommen. Vergesst das, was ich gesagt habe. Mein Gedächtnis ist ein Sieb, es ist tatsächlich nichts Neues. Ja, Osnabrück.
Du bist immer noch geflasht von Meppen.
Ich bin immer noch schon. Ich möchte nicht, dass ihr da Witze drüber macht. Das war ein Witz, ein wichtiger Teil dieser kompletten Aufstiegskette. Ja, das wäre alles nicht so gelaufen, wenn Meppen das nicht verkackt hätte.
Belohnt dadurch, dass Meppen jetzt doch dritte Liga spielen darf.
Ja. Herzlichen Super. Glückwunsch an Meppen an dieser Stelle. Freut mich. Ich mag das. Man muss nicht unbedingt, nur weil man sportlich scheiße war, absteigen.
Nee, Hinspiel, oder?
Hinspiel, ja. Habe ich vor 10 Minuten mal versucht.
Ja. Ja, also in erster Linie kann man ja schon sagen, dass im Hinspiel sich irgendwie das mehr oder weniger bewahrt, was wir gesagt haben, Osnabrück jetzt nicht der schlechteste Gegner irgendwie, um den in der Relegation zu kriegen. Also die hatten ja im Hinspiel echt, das war ja wirklich komplett blutleer, oder? Also, boah. Man kommt natürlich entgegen, dass für uns natürlich auch echt geil läuft, wenn du irgendwie im ersten Torschuss nach 2 Minuten in die Führung gehst. Klar, ich weiß nicht, wie es sonst gelaufen wäre, aber trotzdem, also von Osnabrück über 90 Minuten Desaster.
Klar, also einzeln nach 2 Minuten vorne zu sein, ist glaube ich nicht so schlecht im Hinspiel, aber andererseits muss ich auch sagen, bei dem Tor, also das hätte man vielleicht in der Vorbereitung auf so ein Spiel mal mit bringen können, dass wir so Ecken mal versuchen zu verlängern in den Fünfer und jemand staubt ihn dann ab, weil das sah ja aus, hätte ich es noch nie gesehen. Wirst du Stendera Ecke, Krause verlängern im Kopf und dann steht Schröck Mutterseelen allein da und stochert den Ding aus den Ball aus 5 Metern rein. Da musste ich halt schon fragen, ob man da nicht nach 2 Minuten noch im Kopf haben könnte, dass sowas passiert. Aber
ja, oder halt als Gegner Vorbereitung einfach unseren Podcast hören. Also man munkelt, dass wir auch das ein oder andere Mal darauf hingewiesen haben, dass der FC vor allem durch Standards erfolgreich ist und war. Insofern, nein, jetzt mal Spaß beiseite, sehr schön eintrainierte Ecke. Also dann eben zum ersten Pfosten ziehen, den Ball verlängern und dann ist Schröck einfach komplett frei. Also der Gegenspieler ist einfach stehen geblieben. Und dann ist das natürlich ein optimales Start. Besser kann es ja gar nicht laufen. Vor allem hattest du ja dann auch wirklich diesen Schwung, in Anführungszeichen, dass du auch einige Tore erzielt hast in den letzten beiden Spielen der regulären Saison dann direkt mitgenommen und dann noch gegen einen Gegner, der wahrscheinlich jetzt psychisch nicht optimal drauf war, nachdem es ja, glaube ich, bis zur Halbzeit am letzten Spieltag in der zweiten Liga so ausgesehen hätte, als dass sie direkt drin bleiben. Dann spielt man nochmal Relegation und dann geht auswärts so ein Spiel los. Also es läuft natürlich sehr, sehr viel für dich, aber wie Martin schon gesagt hat, also das war überhaupt kein Auftritt. Also man hat nie irgendwie nur das Gefühl gehabt, dass die zu irgendeiner Zeit in das Spiel überhaupt reinkommen. Also immer Bälle verloren, der FCI dann auch natürlich sehr präsent. Und es waren ja eben auch nicht nur die dann letzten Endes 3 Tore, sondern es waren auch noch also weitere Chancen. Also wenn man sich daran erinnert, auch dann irgendwie in der ersten Halbzeit an Kaya, da hätte ja auch noch deutlich mehr möglich sein können. Und man hat dann einfach wirklich gespürt, dass an dem Tag der FC präsenter, frischer, agiler ist.
Ja, und vor allem auch Körpersprache war halt Hammer. Also auch wahrscheinlich, wie du sagst, ein bisschen beflügelt dadurch, dass die letzten Wochen dann doch irgendwie was geklappt hatte und so. Und natürlich dann auch mit dem Tor im Rücken. Aber also das war von der Körpersprache her Hammer. Also auch die Leute im Stadion und so mit abgeholt. Und das haben wir auch schon drüber geredet. Das wäre wahrscheinlich nicht in jedem Spiel irgendwie passiert, wenn da Zuschauer da gewesen wären, dass die mitgegangen wären. Aber das haben sie halt in dem Spiel wieder super geschafft. Irgendwie einfach dann auch in der Spielweise wieder direktes Spiel, im Pressing aggressiv, wirklich, also gute Zweikämpfe gehabt und so. Das hat extrem Spaß gemacht, finde ich auch, einfach zuzuschauen.
Ja, und vor allem dann natürlich auch in der einen oder anderen Situation, also wirklich, was ja von mir auch immer wieder kritisiert wurde, spielerische Ansätze. Also gerade wenn man dann auf das 2-0 eingeht, also das war einfach ein sehr, sehr gut herausgespieltes Tor, also Wellenlaufweg, Gauss macht eben, also dann, wo er in die oder gen Mittellinie zieht, um dann überhaupt sich anzubieten und Bilbia dann so mit dem Doppelpass durchstarten kann. Also das war wirklich so ein Spielzug, den man sich wünscht. Klar wiederum, der Gegner hat an dem Tag auch viel zugelassen, aber das kommt dann auch vom FCI beziehungsweise von der eigenen Mannschaft noch dazu und dann prallt natürlich das aufeinander.
Es ist niemand im Wille, also es ist halt einfach voll Bock, von Anfang an Vollgas, Wille in dem Moment einfach, sonst versieht das Tor ja auch nicht. Ich meine, klar, spielerisch gut gemacht mit Bilbia und Chaos, aber den Ball dann halt so in die Mitte zu drücken und Kaya voll gedeckt vom Gegenspieler, den halt dann reinzuhauen, das klappt halt nur, wenn du einfach an dem Tag den einfach mehr reinhaust. Und das war über das ganze Spiel hinweg mehr, wie ich schon gesagt, Körpersprache, also Ingolstadt Körpersprache mega, Osnabrück Körpersprache, Spieler, Trainer, Stab, Gefühl, also das war schon, ich fand schon ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Also ich habe mir auch nie gedacht in dem Spiel, dass Osnabrück in dem Rückspiel jemals wieder zurückkommt, mal gedacht, aber das waren schon 2 Welten. Also.
Ja, vor allem auch, also Kaya hast du ja erwähnt und so, also das ist ja auch wieder ein Tor mit einer Willensleistung, da eben halt diesen Weg zu machen und vor dem Gegenspieler am Ball zu sein und so. Und das hat er sich so verdient, einfach wie er die letzten Spiele sich auch nochmal reingehauen hat und gearbeitet hat und vielleicht halt nicht eben mit einem Tor belohnt wurde und so. Das jetzt in dem Spiel dann nochmal dann in der Relegation dann sein Tor zu kriegen nach einer echt schweren Saison auch für ihn, gönnt man total. Und also allein das halt in der Relegation dann Bilbia auf Kaya die Bude macht, ist halt einfach Hammer. Ja.
Nur für dich. Sorry, und davor zurück mit dem ersten Tor, auch nur für dich.
Ja, trotzdem. Aber, also vielleicht ist es ja auch genau das, was uns in der Relegation geholfen hat, eben dieses Zusammenspiel zwischen den jungen Wilden und dann auch der Erfahrung, weil auch Krause zum Beispiel in dem Spiel in beide Relegationsspiele wieder reingeworfen, war auch eigentlich ein bisschen raus in der Rückrunde, mit gutem Auftritt auch. Ich glaube, diese Mischung hat vielleicht am Ende dann macht zwischen Erfahrung und den jungen Wilden, die in Topform waren.
Ja, aber vor allem provokant müsste man ja eigentlich fragen, wo war das eigentlich während der Saison und wieso war es da nicht möglich? Also wie du schon sagst, also Kaya, was der in den letzten Spielen gespielt hat und was man dann aber auch für Ansätze hatte, also eben hinter die Linie direkt gespielt mit einem oder maximal zwei Kontakte, da hat man ja gemerkt, okay, man kann da mit einigen Gegnern auch gefährlich werden.
Also ich würde selbst provokant gesagt, wo war das während der Saison? Ich finde, das war während der Saison schon viel da, jetzt vielleicht nicht von Kaya. Ja, also mal gesagt, was ich meine, aber trotzdem, mein Bilja und Röhl haben ja die ganze Saison auch viel gespielt und auch nicht unverdient. Und dann zumindest in der Hinrunde Gauss extrem stark.
Ja gut, das ist auch die einzelnen Spieler, aber so diese Spielweise, also mit ein, zwei Kontakten in die Tiefe etc., also da haben wir ja schon öfters mal davon gesprochen, dass es vielleicht eher mal dann doch der lange Ball war.
Aber deswegen kommen wir ja jetzt in die zweite Bundesliga, da kann man dann wieder den Kombinationsfußball auspacken.
Hochklassiger Kombinationsfußball, oder wie war mal ein Titel von uns?
Hochklassigst, ja. Freue mich schon. Ja, mein Gott, also im Grunde, ich weiß nicht, viel kritisieren kann man, glaube ich, in diesem ersten Spiel eigentlich auch einfach nicht. Dann hast du eine Zeit in der der zweiten Halbzeit irgendwie Osnabrück so ein bisschen versucht, doch was zu tun, aber auch total glanz- und glücklos. Und ich habe nie das Gefühl gehabt in dem Spiel, dass wir, also in dem Spiel sowieso nicht, dass wir da noch Gefahr laufen, irgendwie reinzukommen, wohl wissend auf unsere Pokal-Relegationshistorie, dass wir es immer noch schaffen, meistens kurz vor Schluss nochmal irgendwas zu fangen, aber
diesmal. Ja, war schon Gold wert, auf jeden Fall halt ohne Gegentor da rauszugehen. Das muss ich sagen, eigentlich hat Osnabrück keine wirkliche Torschance gehabt. Trotzdem, wir haben gerade Wiederholungen ja nochmal irgendwie angeschaut. Ein Schuss ist halt dann am Ende doch noch da und wenn du die Sonntagsschüsse im Rückspiel gesehen hast, naja, den kurz vor Schluss noch irgendwie reinzugehen, hättest du echt nicht gebraucht. Kennen wir ja auch schon aus der Wehen-Relegation, dass du irgendwie auch dachtest, naja, ist ein ganz gutes erstes Spiel, kassierst noch in der Nachspielzeit irgendwie ein Gegentor oder so. Insofern, Null zu halten, halt mega wichtig einfach.
Da muss man aber auch mal sagen, dass man einen Distanzschuss aus 20 oder 25 Metern, dass du den mal zulässt oder dass der in dem Relegationsspiel passiert. Also das ist ja auch
vollkommen klar. Eben.
Aber
also das ist ja keine echte Torschuss.
So absolut, also deswegen da, ich glaube, also muss man das auch nicht, also Osnabrück dann besser stellen, als sie wirklich waren. Die waren einfach an dem Tag sehr, sehr schlecht. Und dann, also was vor allem dann das Entscheidende war, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt wirklich nochmal sehr, sehr wichtig, dieses 3-0. Weil bei 2-0 ist es immer so, das ist ein überragendes Ergebnis, nimmt man auch sofort irgendwie vor dem Spiel. Aber man weiß im Rückspiel, wenn ein Tor fällt, vielleicht dann auch mit den Fans, die dann wieder ins Stadion durften, in den Hintergrund, dann kann es relativ schnell auch mal eng werden. Und also dieses 3-0, also auch wieder überragend, Spielzug und so weiter und von Eckhard Ayensa einfach richtig, richtig, richtig gut gemacht. Das war dann, glaube ich, nochmal der entscheidende Punkt.
Können wir das irgendwie bitte noch ein bisschen geiler ausschmücken? Ich glaube, das Tor, das, also technisch wahrscheinlich das beste Tor, das der FC Ingolstadt seit Vereinsbestehen geschossen hat.
Weiß nicht. Buntic natürlich ausgeklammert.
Buntic ausgeklammert, mit Buntic war es aber halt der brachiale Strike und aber dieser Lupfer, ja, so ein bisschen Robben-like, würde ich sagen. Vor allem in so einem Spiel, keine Ahnung. Ayensa ist irgendwie Ausnahmespieler, oft verdribbelt er sich dann auch irgendwie, aber dass man in so einer Situation, das kann man ihm ja schon fast ankreiden, dass man in so einer Situation, bei so einem wichtigen Spiel, bei so einer wichtigen Situation, die Eier hat, den da so knapp über den Torwart drüber zu heben.
Also seine individuellen Momente sind schon Hammer und haben in der dritten Liga nichts zu suchen, haben wir ja schon öfter gesagt.
Ja. Das ist Regionalliga, ganz klar.
Und dann, also was man vielleicht dann auch noch erwähnen muss, also wirklich, wer mir in diesem Spiel sehr, sehr gut gefallen hat, Bilbia wieder. Also was der auch in den letzten Spielen oder gerade in der Rückrunde für eine Entwicklung genommen hat. Also da dachte ich mir, also gerade so am Ende, zweite Halbzeit in ein, zwei Aktionen, wie der da auftritt. Also richtig, richtig gut.
Ja, Selbstbewusstsein halt inzwischen komplett da. Das ist schon, hat einfach Bock. Ja, das ist Bock und der hat halt technisch doch tatsächlich ein bisschen was drauf. Und ist auch physisch, ja. Das ist ja, was ich immer so interessant finde, ist ja physisch tatsächlich doch durchsetzungskräftiger als der ein oder andere, der sonst so da spielt, obwohl man ihm das vielleicht jetzt optisch nicht zutraut. Ich zumindest zum Anfang. Aber da ist schon. Martin Boy ist ja echt schon Kumbene, weil Martin guckt nur so verliebt.
Deswegen dachte ich, also das muss ich jetzt schon noch erwähnen, weil nämlich normal ist der Martin dafür zuständig. Ja. Aber da.
Ich höre mit großer Genugtuung zu, muss ich sagen. Also.
Ja, also zwischendurch, weiß nicht, zwischendurch Lattenkracher von Franke vielleicht noch erwähnt, richtig schönes, schönes Brett, das hätte, wäre, könnte, wahrscheinlich nicht gezählt hätte, wenn er reingegangen wäre, da wir einen Videobeweis haben und er sich rustikal den Ball verschafft davor. Aber, mein Gott, wenn wir vorher über Sonntagsschüsse und sowas reden, also das Ding hätte auch reingehen können, immer richtig schöner Strahl. Ja, Top-Spiel. Kann man nicht sagen, also besser hätte es nicht laufen können, aber besser hätte man es auch nicht machen können. Und vielleicht auch einfach mal irgendwann so stehen lassen. Ja, und dann gehst du eigentlich entspannt in ein Rückspiel in Osnabrück. Und ich war wieder verdammt entspannt. Ja. Nur nicht so lange. Denn nach perfektem Start im Hinspiel für Ingolstadt gab es dann doch den leider ziemlich perfekten Start im Rückspiel für Osnabrück. Wer möchte sich gerne über die Abwehr... Leistung echauffieren?
Weiß nicht, Abwehr darf Bene machen, aber es ist halt, du hast halt genau eine Zielsetzung im Endeffekt, die nicht irgendwie früh ins Spiel holen, mit, indem sie vor eigenem Publikum irgendwie Auftrieb kriegen, was halt ja, nach 6 Minuten nicht so ideal funktioniert hat.
Ja, also gebe ich dir komplett recht und auch bei dem Tor kann man natürlich das ein oder andere kritisieren, wobei ich da dann noch sage, sowas kann mal passieren, was mir aber überhaupt nicht eingeht, ist dieses 2-0, wo du eine eigene Ecke hast und dann irgendwie so schlecht verteidigst und irgendwie, also dann würde ich doch in so einer Situation eher sagen, dann mache ich vielleicht einen Verteidiger oder einen Kopfballspieler weniger und stärkt dann eher die Absicherung. Aber da war ja nach 2-3 Pässen war die Mitte komplett offen und das darf dir meiner Meinung nach einfach nicht passieren, weil auf genau sowas kannst du auch vor dem Spiel eingehen und das kannst du absprechen. Dass mal einfach Osnabrück ein sehr gutes Spielzug gelingt, wie bei dem 1-0, klar war dann Pausen auch zu spät, geschenkt, aber das 2-0, das darf dir meiner Meinung nach nicht passieren. Und dann waren schon ein paar Minuten, wo man dachte, okay, wie geht's jetzt weiter oder was kommt dann jetzt?
Vielleicht bleiben wir aber beim 2-0. Sind zu schnell. Das ist vielleicht gehen wir darauf ein. Also das ist irgendwie diese Kombination, was ich aus Martin vorher gesagt habe. Also klar, wieso steht man da überhaupt so offen? Du hast es ja nicht nötig. Du führst ja immer noch 3-1 über das Spiel hinweg. Also warum stelle ich mich bei der Ecke überhaupt so offen da hinten hin? Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Ja? Aber dann ist es natürlich auch so, eigentlich hätte ja Osnabrück diesen Konter ja mal gar nicht so perfekt ausgespielt, weil sie spielen ja den Ball quer, irgendwie mit dem Fuß, ich weiß gar nicht, wer es war, Schröck wahrscheinlich. Und dann prallt der Ball halt aber leider auch wieder so vor den Fuß und der nimmt das Ding direkt rein, das macht er halt auch einmal.
Der war schön, das ist das, was ich mit Sonntagsschüssen halt irgendwie meine.
Ja. Ich meine, wir sind so offen, der Konter war an sich gut, aber dann nicht perfekt zu Ende gespielt und der nimmt sich, passt sich das Herz und knallt das Ding rein. Schön. Bisschen zu offen und ein bisschen unglücklich. Also ich denke, da ist halt vieles dabei irgendwie im Moment.
Ja, und auch aus unserer Sicht hat dann in der oder zu der Minute irgendwie auch wieder mega unnötig, einfach weil ja, mit dem 1-0 überrumpelt, gehe ich auch mit, kann dir passieren, auch in einem Stadion, in dem es unglaublich laut war und so, auch für 2000 Leute. Aber sie haben gefühlt dann trotzdem eigentlich so Minute 15 rum und so das Spiel dann beruhigt gehabt. Also sie sind zurückgekommen, sie waren dann auf einmal auch wieder körperlich präsent da und so, wo du erst irgendwie wirklich Angst haben musstest, dass sie irgendwie überrollt werden und früh das 2-0 kriegen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das 2-0 fällt, hatte ich das Gefühl dann nicht mehr wirklich auf dem Schirm, dass es jetzt akute Gefahr gibt. Und das, ja, nach 20 Minuten 2-0 hätte Osnabrück wahrscheinlich davor genommen. Ja,
spätestens ab dem Punkt war ich auf jeden Fall wieder nervös und ich bin mir relativ sicher, dass es der Elf am Platz nicht anders ging. Ja, also da war in dem Moment war ja wieder alles offen. Ein Tor und du gehst in die Verlängerung. Jetzt kannst du gerne weitermachen, wo ich dich vorher so rabiat unterbrochen habe. Wenn du noch weißt, was du sagen wolltest.
Ach so, nee, da war ich schon, also der Punkt gemacht. Also man hat einfach nur gedacht, okay, was kommt jetzt? Quasi, wie gehen die nächsten Minuten weiter? Aber da muss man ja auch sagen, dann war das ja relativ schnell, hatte das Spiel wieder eine komplett andere Wendung genommen. Und deswegen, also was mir auch klar war, dass nämlich der FC ja genau nach den letzten Spielen auch immer für ein Tor gut ist. Das muss man halt auch sagen. Und das kam dir dann halt also zugute. Und mit diesem Anschlusstor mit dem 2-1, das A gut herausgespielt war, B natürlich auch mit dem einen oder anderen ordentlichen Portion Glück. Also gerade die Flanke von Kutschke, die war sicher nicht so auf den Kopf von Bilbia geplant, sondern der Ball war ordentlich abgefälscht. Aber dann hast du eben auch das 2-1 geschossen und diese Qualität hast du auch immer, dass du eben über einen Spielzug ein Tor auswärts schießt und dann spätestens da war klar, dass das Spiel jetzt eigentlich eine komplett andere Wendung genommen hat, weil man ja auch wusste, dass jetzt Osnabrück noch mehr aufmachen muss, dass die jetzt 3 Tore brauchen. Und das war schon sehr, sehr unwahrscheinlich einfach.
Aber ich habe original wirklich 3 Sekunden vor dieser Flanke von Kutschke gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir hier ein Tor schießen wollen. Also wir zittern uns da vielleicht irgendwie ins Ziel, aber ich glaube, ein Auswärtstor, keine Ahnung wie und Tor. So. Ja, also nochmal, um da auf meine Vorhersagekräfte irgendwie nochmal zurückzukommen, aber ich habe es dann gern genommen, zumal es irgendwie mein Lieblingsspieler geschossen hat. Was mir in dem
Moment auch nicht so. Wer ist das?
Kennst du nicht.
Der ist älter schon. Ja, der spielt nicht so.
Okay. Genau. Neuzugang quasi.
Ja, so ein bisschen war es aber ja auch. Das Tor selber war ja so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie wir ein Tor schießen wollen. Mein Gott, aber das ist das Quäntchen Glück, was du halt brauchst. Natürlich, keine Ahnung, wo die Flanke hingegangen wäre, wenn er nicht so gekommen wäre, aber Bilbia macht den schön. Aber den genau da so genau reinmachen wollte, ist mir egal. Er hat ihn gemacht. Und ich glaube, das war halt so ein. Das war, wie du schon sagst, das war der Knacks. Also realistisch, dass die da nochmal 3 holen, was jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen, was mir irgendwie in den letzten Spielen schon öfter aufgefallen ist, ja die Variabilität inzwischen, dass Kutschke so dermaßen oft auf dem rechten Flügel ausweicht. Und es wird extrem oft gefährlich auch. Na klar, also diese Flanken von Kutschke sind jetzt an sich nicht der Wahnsinn, aber dieses Rotieren, das macht irgendwie unsere Gegner total verrückt in letzter Zeit. Und das macht so ein, das ist was ich auch von oft schon gesagt habe, naja, wir sind da so ein bisschen zu statisch und so, aber das ist in den letzten Spielen schon eine Waffe gewesen, ehrlich gesagt. Und dann hast du halt dann irgendwie ein Baby in der Mitte, der jetzt noch keine 500 Tore gemacht hat, aber daran arbeitet und immer mehr daran arbeitet, dass er vielleicht mal mehr als 5 Tore macht in der Saison. Aber das ist sicher was und das ist sicher auch eine Qualität einfach vom Kutschke inzwischen.
Ja, vor allem, also was ja ich auch öfter gesagt habe, also was dann immer untergeht, meiner Meinung nach, wenn teilweise so Kutschke bewertet wird, also er wird dann natürlich vor allem an der Toranzahl gemessen, was ja auch okay ist als Mittelstürmer, aber was halt dann schon immer mal wieder auch nicht gesehen wird, also was der eben für die Mannschaft leistet, indem er einfach Gegenspieler bindet, indem er eine klasse Körperlichkeit reinbringt.
Wie viel er gegen den Ball auch macht.
Gegen den Ball, also das muss man halt auch sehen. Also was dann einfach für das Spiel und die Gesamtstatik einfach auch sehr, sehr, sehr wichtig ist.
Ich bin immer der Meinung, dass er inzwischen einfach besser eingesetzt wird. Also das hat er ja, also nach hinten mitarbeiten, gegen Gegner arbeiten, das hat er ja schon immer auch irgendwie gemacht. Nur das Problem, wenn der ist Mittelstürmer, als einziger Mittelstürmer halt dasteht und du nicht so variabel spielst, ist das halt scheiße. Dann hast du halt einen Stürmer, der nach hinten arbeitet, der nach vorne nicht so bringt. Aber inzwischen spielen wir gefühlt immer mit 2 Sturmspitzen irgendwo und wenn du dann halt so hier ist, wenn du halt sagst, okay, er geht nach hinten mit, er geht nach außen weg und die anderen spielen halt dann mit und du hast in der Mitte irgendwen anders, der das verwerten kann, dann ist das super. Aber das hatten wir, sagen wir, die erste Hälfte der Saison sicherlich gar nicht. Und jetzt so in der Form erst seit den letzten paar Spielen. Und jetzt macht das Sinn. So macht das auf jeden Fall Sinn. Obwohl Ajensa meistens nicht spielt. Weil das war ja sonst immer meine Hoffnung. Naja, spielst halt mit Ajensa und mit Kutschke und die ergänzen sich. Aber läuft auch mit Gaia und Bilbia tatsächlich ganz gut.
Ja. Na gut, dann geht die zweite Halbzeit im Endeffekt auch wieder mit irgendwie einem kurzen Schreckmoment los. Ja, in der Buntic eben den rausholt, den er quasi in der ersten Halbzeit nicht halten konnte. Aber wenn es so wieder losgegangen wäre, wäre halt das Spiel wieder von vorne im Endeffekt losgegangen. Ging es ja im Endeffekt mit dem Gegentor. Osnabrück hat wieder 3 Tore gebraucht.
Ja.
Und war dem ersten relativ nah.
Ja, erstmal, das war der Lattenkracher wieder von Haider, oder? Erstmal gutes Fund, glaube ich schon. Und ich denke, es war wieder Haider. Der ist das Spiel seines Lebens. Keine Ahnung, ob er jemals so eins machen macht. Und dann gar nicht so viel, also doch schon viel später, ein Stück später kommt dann nochmal ein Pfostenschuss, irgendwie auch nochmal von Osnabrück, nach dem Freistoß. Pfostenfreistoß. Also wir müssen uns jetzt auch nicht unbedingt beklagen darüber, dass da jeder eingegangen wäre, aber es sind natürlich 2 Sonntagsschüsse schon drin gewesen. Aber ganz ehrlich, dann so mal spätestens um die 80. Minute.
Ja, um die 80. fängst du an, dann tatsächlich mal dran zu denken, und was passiert in der 81. der nächste Sonntagsschuss.
Ja, gut, du musst aber auch sagen, machst es dann schon ein bisschen schwerer, als du es dir eigentlich hättest machen müssen, weil du hattest da auch ein, zwei, drei sehr vernünftige Möglichkeiten, um das Spiel einfach komplett zu entscheiden. Komplett, also die...
Ja, ja, sowohl vor dem 3-1 als auch danach dann.
Ja, die sind dann wieder so in alter Manier, vor allem so im 1 gegen 1, ihr kennt nicht vergeben. Das, was ja Jensa irgendwie in dem Spiel davor irgendwie wahnsinnig toll macht, dann kannst du dann nachher mal schauen, was die anderen dann machen, wenn sie 1 gegen 1 vom Torwart laufen. Aber, mein Gott, das 3-1 der Vollständigkeit halt trotzdem war ja eine super Einzelleistung einfach. Also, klar, Elva kommt da so ein bisschen zu blauäugig und ungestümt einfach auf den Ball gestürmt und wird halt dann mal eben mit zwei Ballkontakten ausgespielt und dann haut er den ansatzlos aus 25 Metern durch alles durch. Ich weiß immer noch nicht genau, wie der da reingegangen ist, aber ja, Props, geiles Ding. So richtig schön verarbeitet und reingemacht. Also, und auch da habe ich dann wieder so ein bisschen im Kopf natürlich angefangen zu rechnen. Wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Aber ganz ehrlich, also so richtig passiert ist ja dann auch nichts mehr. War da noch mal eine Chance von?
Nee, also zurück. Da dann auch schon ein bisschen irgendwie, glaube ich, gelernt gehabt und Ball vom Tor weggehalten und so. Klar, irgendwie Rüll noch an die Latte, hätte man dann natürlich einen Deckel drauf machen können, aber
passt. Ja, aber also, wenn der Rüll auch noch ein Tor gemacht hätte, dann hätte ich heute nicht mit dir aufgenommen.
Nee, dann wäre ich immer noch getrunken. Aber war auch so ganz gut. Insofern, ja. Also mit 3-1 kann ich leben. Ich glaube, das ist die schönste Niederlage meines Lebens.
Ja. Oh, schön. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Ja, zweimal Relegation in Folge scheiße. Jetzt, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich hätte so ein bisschen ja noch auf das 4-1 gehofft, einfach nur um Karma einen zurückzuzahlen und dann doch durch die Auswärtstorregelung auch mal eine Relegation zu gewinnen. Aber ich nehme es auch so. Ich denke, alles in allem verdient, klar verdient. Im Hinspiel zwei Welten, also das Hinspiel war absurd, klassenbesser. Im Rückspiel wieder so ein bisschen naiv, aber über einen weiten Teil des Spiels auch souverän. Ja, also ich glaube, da braucht man sich nicht beschweren aus einer Rückerseite. Möchte jemand etwas anderes dazu sagen?
Ich sag das mir so egal, ob das verdient Fantasie oder nicht.
Nein, es ist wichtig, Martin, es ist wichtig.
Wichtig ist nur, wenn wir nicht aufgestiegen wären, dass wir es verdient gehabt hätten. Aber
ja,
so ist es egal.
Kann man uns wieder Mitleid besorgen. Ja, und so endet dann eine lange, lange Corona-Saison. Und ich würde sagen, wir gucken wir mal so ein bisschen über die Saison generell hinweg, was so war, wie es so war, wie es uns so aufgefallen ist, wehgetan hat, was wir toll fanden. Ich weiß nicht, ich hab zumindest versucht, irgendwie vorher immer so ein bisschen Phasen der Saison rauszufinden. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass so richtig saubere Phasen tue ich mir schwer zu finden, bis auf eine am Ende. Also ein Gefühl haben wir eigentlich über das ganze Jahr hinweg sehr, sehr konstant gepunktet. Und klar, mal ein paar Spiele am Stück mehr gewonnen, ein paar Spiele weniger gewonnen, aber wir haben irgendwie extrem konstant irgendwie gepunktet. Wir haben eigentlich auch immer in Schlagdistanz oben. Und die einzige Phase, in der wir wirklich mal so einen Durchhänger hatten, war ja dann irgendwie März, April, wo man sich ja eigentlich schon dachte, oder April, Mai, ich weiß gar nicht genau, wo man eigentlich schon dachte, naja, wir sind ja eh schon längst mindestens mal in den Top 3 und dann haben wir es geschafft, uns noch irgendwie 60 einzufangen. Und auch da war das ja ein Zeitraum, in dem haben wir irgendwie ja nicht alles verloren, sondern haben wir dann irgendwie 6-mal unentschieden gespielt oder so. Also im Grunde, das, was wir sonst immer auch vorher gesagt haben, diejenigen, die am konstantesten spielen, die wenigsten langen Negativphasen oder so haben, die werden sich halt oben durchsetzen. Und ja, würde man sagen, also bei Dresden hat ja auch zwischendurch mal so eine Schwächephase gehabt, wir hatten eine Schwächephase. Rostock hatte halt jetzt nicht die allerstärkste Hinrunde. Aber im Grunde muss ich sagen, überall sind weg ja sehr, sehr stabil die Saison. Oder gucke ich zu blauäugig auf die Punkteschnitt?
Nee, also eigentlich hast du ja alles schon gesagt. Also im Endeffekt hättest du so eine Saison letztes Jahr gespielt, wo es halt einfach allgemein alle Spitzenteams noch ein Stück schlechter waren, hättest du letztes Jahr gar kein Problem gehabt, aufzusteigen. So hast du halt eine konstante Saison gespielt, die jetzt nicht unbedingt herausragend vielleicht war oder eine Klasse besser als der Rest, aber sie war halt konstant genug, um oben dabei zu sein, auch in der Liga, in der noch andere ja, ordentlich zumindest von den Ergebnissen her.
Jetzt ist er Meister gewesen mit 71 Punkten.
Ja, ja, mit Abstand. Ja.
Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, weil letztes Jahr hattest du halt 63 Punkte und mit 64 wärst du direkt aufgestiegen und dieses Jahr hattest du 71 Punkte. Also das ist schon mal noch eine komplette andere Hausnummer. Also insofern absolut, sieht man ja schon auch am Punkteschnitt, dass das eine bessere Saison war dahingehend. Und also ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich schon erwähnt habe. Man war nie komplett abgeschlagen. Man war irgendwie immer in Distanz und gefühlt, immer wenn du gewonnen hast, haben die anderen auch gewonnen, also insbesondere Dresden und Rostock. Und dann immer, wenn du irgendwie auch geschwächelt hast, irgendwie, da gab es ja dann schon mal diese Phase dann, nicht ganz am Saisonende, aber dann irgendwie zwischen oder Mitte der Rückrunde, nenne ich es mal, bis kurz vor Saisonende, wo immer mal unentschieden und man nicht so richtig vom Fleck kam, da haben ja die anderen auch nicht
ergibt. Das waren so die 6 Unentschieden, über die ich vorgeredet hatte.
Ja, genau. Und dann, also da war es ja dann auch so, dass dann nämlich Dresden ja auch nicht vom Fleck kam und dann sogar nochmal den Trainer ausgetauscht hat, etc. Also das, glaube ich, war auf jeden Fall psychologisch auch wichtig, dass du jetzt nicht eben 7 oder 8 Punkte vom ersten oder zweiten entfernt gewesen wärst. Und deswegen in harte Phasen einzuteilen, fällt mir auch schwer. Was aber schon dann irgendwie so ein Punkt ist, wo ich mir dachte, Anfang, Mitte der Rückrunde, das habe ich auch schon mal angesprochen, da ist mir teilweise die spielerische Weiterentwicklung abgegangen. Da ist mir dann so das abgegangen, wo ich gesagt habe, okay, wie wollen die jetzt in der Offensive Tore schießen, außer dass man jetzt über Standards kommt.
Aber das ist ja im Grunde das, was jetzt in den letzten, ja, schon ein bisschen spät, aber so in den letzten 5 Saisonspielen, will man sagen, ja, total gefruchtet hat, oder? Also ist es dir das nicht, noch nicht weit genug gegangen? Also
doch, aber also fühlt so ab der zweiten Halbzeit in Duisburg. Also was da die Initialzündung war, das wäre mal auch ein sehr interessanter Einblick zu erhalten, weil nämlich da hat man ja auch so das Gefühl gehabt, also Oral hat sich ja sehr, sehr häufig vor die Mannschaft gestellt und dann irgendwie auch dann teilweise gesagt, ja, nee, also er ist super zufrieden, wir haben heute sehr, sehr gut gespielt, wo wir ja auch schon gesagt haben, also das war nicht in jedem Spiel gegeben, auf keinen Fall. Und dann hat es ja so das Gefühl, das ist mir in Erinnerung geblieben, wo er dann mal meinte, ja, er muss sich jetzt sehr genau überlegen für die letzten Saisonspiele, also auf wen er dann setzen kann und wer die Leistung bringt und so weiter. Da dachte ich, oh, okay, das scheint jetzt schon ein bisschen Resignation oder scheint eine andere Herangehensweise zu sein, wo ich mir dann schon dachte, wie gehen jetzt die letzten Spiele aus? Und dann, also vielleicht war es auch eine überragende Halbzeitansprache in Duisburg oder was da der Auslöser war, das wäre mal interessant.
Das ist halt auch immer die Gefahr von diesen Unentschieden. Also Niederlagen sind immer was, da ist klar, du hast verloren, es kann nicht gut gewesen sein, es ist irgendwie, ja, einfach, niemand stellt wirklich so die Frage. Und wir haben halt tatsächlich nur einmal zwei Spiele am Stück verloren, nämlich das direkt am Anfang, als wir gegen Haching und dann bei Viktoria Köln verloren haben. Seither dann nach einer Niederlage immer gepunktet, was aber halt auch die Gefahr ist, wenn du dann so, gerade wenn du um Aufstieg spielst, eben halt unentschieden Serien hast, weil damit kommst du nicht voran, gerade wenn von hinten 60 irgendwie konstant punktet. Du kannst aber halt auch nicht alle schlecht reden, weil, naja, dafür sind halt unentschieden nicht schlecht genug vielleicht unter Umständen als Ergebnis einfach. Ja, ja, das ist so.
Ja, das
ich glaube, aber es ist halt eine Qualität von Oral einfach auch gewesen, nach Niederlagen immer wieder die Kurve zu kriegen, was halt von einem Sabene im Vorjahr nicht zu behaupten war. So sehr man vielleicht ihn als Mensch irgendwie mögen kann, das ist halt das, woran ich auch gesagt habe, ich glaube, für den Aufstiegskampf ist Oral auch eine gute Besetzung wert.
Ja. Na, das ist ja jetzt im Endeffekt, ich meine, das ist wieder was der ganze, jetzt im Nachhinein ja schlau daherreden, das ist, da kannst du irgendwie auch lang drüber diskutieren, aber dieses, ich meine, wie viel, wir haben es ja auch hier besprochen, also wie viel wurde ja dann über Oral diskutiert und wann wurde über Oral diskutiert und auch vielleicht nochmal gesagt, dass es wahrscheinlich irgendwie klar ist, dass ich und Martin und Bene ist so immer so halbneutral, jetzt nicht so die größten Oral-Fans sind, schon vorher, schon aus Historie, schon länger, schon sowieso von allen möglichen Punkten. Aber halt jetzt am Ende zu sagen, naja, mein Gott, also den Kritikern hat das ja mehr oder weniger jetzt am Ende dann doch gezeigt, weil sein Weg war zwar jetzt dann irgendwie steinig dann zwischendurch, aber er hat es dann geschafft. Er hat einen starken Konkurrenzumfeld dieses Jahr halt einfach den Aufstieg geholt und dann auch in der dritten Relegation halt auch über, klar, in der Psychologie, man redet aber viel darüber, dass diese Relegationsspiele einfach nur im Kopf standen, bla bla. keine Ahnung, aber auch das hat diesmal einfach funktioniert. Das hast du zweimal irgendwie im Kopf verloren, sicherlich. Und jetzt hat er es aber auch mit bewiesen, dass er das Ding halt durchgeboxt hat. Und ich bin froh, dass er weg ist, sagen wir es so, aber man muss sagen, ja, er hat ja auch nicht so vieles falsch gemacht über die Saison hinweg dann. Wohl.
Ich glaube, was dann schon so ein bisschen durchdringt, also klar, es fällt einem von außen schwer, solche Analysen zu treffen, aber es wird ja auch immer wieder erwähnt, dass Thomas Oder anscheinend richtig, richtig gut ist, eine Mannschaft zu motivieren und vor allem dann vielleicht in schwierigen Situationen. Und wenn man sich erinnert, also wie eigentlich die Saison verlaufen ist in der zweiten Liga, in der Abstiegssaison, also wie es da Schritt für Schritt nach unten ging und dass man dann überhaupt nochmal so eine Aufholjagd geschafft hat, also da muss er ja schon auch noch irgendwelche Zeichen gesetzt haben, an irgendwelchen Stellschrauben gedreht. Also da war es dann schon immer so, dass in den Saisonendphasen, also letztes Jahr durch Corona natürlich noch eine komplette Ausnahme, aber da war es auch so, dass in den letzten Spielen dann der FCI wieder da war, dass man ja fast noch direkt aufgestiegen wäre. Also da scheint er auch einfach ein Händchen oder einfach sehr, sehr gut in solchen Situationen zu sein. Und dann war es aber schon so, kam es mir vielleicht auch so vor, also wäre es mal sehr, sehr interessant, wie denn sein Ziel gewesen wäre, die Mannschaft weiterzuentwickeln, in welche Richtung und so weiter.
Ich glaube, da kommen wir später wahrscheinlich noch ein bisschen drauf, oder? Lass uns noch ein bisschen bei der Saison
vielleicht genau, bleiben. Genau, ich würde auch sagen, also vielleicht mal auch irgendwie zu einem Punkteschnitt, vielleicht einfach nur einen Punkt, weil ich mal rausgeschrieben habe, was nochmal so diese Kontinuität auch belegt. Hinrunde 34 Punkte, Rückrunde 37 Punkte, also Dresden war ähnlich stabil, aber das ist halt einfach total stabil. Hinrunde 27 Tore, Rückstand 29 Tore. Also über diese Saison hinweg.
Und es ist ja schon auch ein Schlüssel, also was man vielleicht auch in dem Rückblick nochmal irgendwie sich vor Augen rufen muss, weil es halt einfach schon knapp ein Jahr her ist. Wir haben kein Trainingslager gehabt, wir hatten Absage wegen Corona und so weiter, wir haben keinen Testspielsieg gehabt. Ich weiß schon, Testspiele kann man außen vor lassen oder so, aber es war nicht die beste Saisonvorbereitung. Ich glaube,
das sind wir uns einig. Wenn wir Testspiele gewinnen, dann verkacken wir jedes Spiel in der Saison erstmal. Wenn wir Testspiele
verlieren, danke fürs Erinnern, Marco.
So, kennst das Spiel doch.
Ja, aber insofern, wir haben im Pokal gegen Düsseldorf irgendwie mit einer merkwürdigen Anfangself gespielt. Ich habe nochmal nachgeschaut, da hat Paulsen Sechser gespielt. Also auch jetzt irgendwie Sachen, die man sich jetzt ein Jahr später irgendwie nicht mehr unbedingt so vorstellen kann. Und da, glaube ich, war es halt einfach extrem wichtig, dass wir da einfach von Anfang an, haben wir ja vorher schon gesagt, dran geblieben sind, für diese Ausgangslage eine ziemlich gute Hinrunde gespielt haben und dann das konstante Rückrunde nochmal sogar irgendwie mehr Punkte geholt. Auch wenn sich's zwischendrin in der Rückrunde irgendwie so angefühlt hat, würde ich mal sagen, dass es eher eine schlechtere Rückrunde als die Hinrunde fast war.
Ja.
Aber es war halt dann am Ende nicht so.
Eben, ich habe mal so über den Punkt, ich habe mal aus Spaß einfach nur so mal ein gleitendes Mittel über diesen Punkteschnitt gezogen. Also es gibt mal eine Phase zwischendurch, dann, wo wir vielen Unentschieden hatten, da hast du halt einen Punkteschnitt von 1,2. Das ist das Schlechteste, wenn du 5 Spiele Mittel nimmst. Mhm. Und sonst bist du konstant bei 1,8, 2, 2, 2. Du bist extrem konstant gewesen über die Saison hinweg. Und deswegen bin ich auch einfach im Nachhinein, auch nicht deswegen, klar, weil das Ergebnis war gut, ich bin einfach froh, dass man es halt bei allem, was man jetzt bei Ora sagen kann, was nicht, dass wir es halt einfach mal durchgezogen haben und nicht wieder panisch irgendwann die Reißleine gezogen haben. Einfach nur, um auch mal zu sehen, das klappt wirklich. Ja, das kann auch, klar, kann das auch schief gehen. Aber allein deswegen einfach mal, um gesund zu arbeiten, kommen wir auf die ganze Manifestgeschichte zurück. Also, ja, ist ja ein Grundgedanke gewesen, nicht für den Erfolg immer sofort wieder die Notbremse zu ziehen, irgendwie rauszuschmeißen, irgendwas. Deswegen bin ich am Ende sehr dankbar einfach dafür, dass das jetzt die Saison komplett so beendet wurde, man nicht sich dann zwischendurch wieder den nächsten geholt hat oder gleich Petzold verbrannt hätte zwischendurch. Hätte man ja auch machen können. Hätte, wäre, könnte. Vielleicht hätte es auch für den direkten Aufstieg gereicht. Aber im Grunde kann man ja nur sagen, ja, lief ja toll durch.
Ja, und das ist vielleicht auch das, was sich dann am Ende irgendwie von 60 oder so auch irgendwann unterscheidet. Wir haben halt sicherlich kein Feuerwerk diese Saison abgebrannt. Also sieht man ja schon an der Tordifferenz und so weiter. Und da werden auch viele Spiele von diesen 38 dabei sein, die jetzt nicht allzu lange immer in Erinnerung bleiben. Irgendwie ein 2-1 gegen Verl oder mal ein Unentschieden gegen Türkgücü oder irgendwie sowas.
0-1 zu Hause gegen Haching.
Auch das, genau, gehört halt auch dazu. Du kannst halt nicht 38 Spiele am Stück irgendwie 3-0 gewinnen. Insofern, 60 hat halt mehr Spiele 3-0 oder so gewonnen. Aber dann halt auch die Entscheidenden nicht gewonnen. Und das muss man, gehört auch dazu, einfach irgendwie zu wissen, dass es halt auch mal dreckige Spiele geben muss. Die hatten wir. Das war jetzt nicht so wirklich viel ja, ereignisreiche Spiele zum Teil auch dabei. So ein paar Ausnahmen gab es, irgendwie mal 4-1 gegen Wien gewonnen, dann 4-1 gegen Mannheim verloren. Gegen Saarbrücken 3-3 erinnere ich mich, das war noch zumindest die erste Halbzeit ganz.
Selbst da
ganz
kann viel ich mich daran erinnern.
Es ist halt einfach eine unglaublich lange Saison. Ja. Genau, ja, das ist dann
das Rückrunde. Genau. Ja, das ist aber auch das ein bisschen das, was wir. Wir haben ja immer wieder gesagt, es sind so viele Spiele dabei, die auf Messerschneide entschieden wurden. Die dann halt irgendwie manchmal durch Glück, manchmal durch Wille, was auch immer, entschieden wurden. Und das ist ja genau das. Das ist ja genau, ich meine, wie viele Spiele dieser Saison haben wir gewonnen, mit einem Tor Abstand gewonnen. Und dann hatten wir zwischendurch diese Phase, in der wir lauter unentschieden spielen, weil wir sie nicht mit einem Tor Abstand gewinnen. Aber ich meine, da kann man dann über Dusel oder sonst was reden, aber am Ende des Tages ist es halt das dann auch irgendwie genau die Willens- und oder Konzentrationsleistung, die dir in so vielen Spielzeiten halt immer Siege gekostet hat. Weil sonst standst du immer da und hast dann irgendwie die Punkte verschenkt, irgendwie kurz vor Schluss. Und hast dann mal gefragt, warum, woher, keine Ahnung. Und jetzt hast du halt einfach eine Saison gehabt, wenn du diese Punkte nicht verschenkt hast. Und wie du schon sagst, wir sind hier in der dritten Liga mit viel Konkurrenz und sicherlich nicht diejenigen, die von Anfang an loslaufen müssen und sagen, wir müssen jedes Spiel doch nur gewinnen. Und hat so Diskussionen geführt, sicherlich, die Art und Weise, aber.
Ja, und vor allem, was wir ja auch schon ab und an erwähnt haben, in der dritten Liga mit 38 Spielen, da ist es wirklich wichtiger, auch eine Konstanz zu haben. Meine ich, also wie du schon also gesagt hast, das bringt auch relativ wenig, wenn du dann zum Beispiel wie 60 erst am Ende komplett aufholst. Also das ist wichtig und was man ja auch sagen muss, also der DFC eben auch, dass du keine Niederlagenserie hattest, dass du nicht in einen negativen Strudel reinkamst und dass du als Mannschaft auch schwer zu besiegen warst. Du hattest da einzelne Spiele dabei, wo man sich schon gedacht hat, zum Beispiel Dresden etc., okay, krass, dass du so in Anführungszeichen schlechten Tage drin hattest, aber die haben sich dann eben nicht aneinander gereiht. Und du hast dann wirklich auch, das ist dann natürlich letzten Endes eine Qualität, auch die engen Spiele oftmals auf deine Seite gezogen oder zumindest noch einen Punkt mitgenommen.
Ich meine, klar, wenn jetzt auch Hörer und Hörerinnen irgendwie sagen, so, klar, von den Unentschieden oder so, hättest du da eins noch gewonnen, wärst du direkt aufgestiegen. Ich meine, fällt der Ball nicht auf Bilbias Kopf im Rückspiel in Osnabrück und wir steigen halt nicht auf, reden wir komplett anders darüber. Also das muss uns halt auch bewusst sein, dass das auch eine Seite ist, wie man sehen kann. Aber trotzdem, du sagst, schwer zu schlagen gewesen. Wir haben in der Rückrunde zweimal verloren und das waren zwei Spiele, wo wir halt einfach krass unterlegen waren. Dresden und Magdeburg, keine Chance gehabt. Aber der Rest, klar, mal Punkte liegen lassen, gehört aber halt dazu. Und dann aber auch Spiele gedreht. Gegen Wien gedreht, Duisburg sowieso, Viktoria Köln, brauche ich, oder können wir gerne drüber reden, war ganz cool gewesen.
Ich glaube, da kommen wir jetzt mal zurück auf solche Dinge. Also, es gibt natürlich negative Sachen, über die müssen wir auch noch reden, aber vielleicht mal zum einen, was du sagst, mal zurück zu dem, weil du sagst, nie in den negativen Strudel gekommen. Aber das muss man vielleicht mal noch viel positiver hervorheben, weil, ehrlich gesagt, hat alles im Umfeld, für mein Gefühl, wieder daran gearbeitet, in einen negativen Strudel zu kommen. Von Berichterstattung zu Rumgeheule nach diesem Dresden, nach der Dresden-Niederlage, nach den sieglosen Spielen in Folge, da wurde doch schon von allen Seiten wieder geschrien, von allen Seiten wieder, oh mein Gott, wir steigen nicht auf, wir müssen den Trainer rausschmeißen, was immer. Also alles hat schon wieder es geschafft, sich in diesen negativen Strudel zu bewegen, aber die Mannschaft halt nicht. Klar gab es eine Durchstrecke, aber die Mannschaft, inklusive Trainer, ist da halt wieder rausgekommen.
Inklusive Fanszene möchte ich auch nochmal betonen. Also inklusive tatsächlich Fanszene, wirklich sehr, sehr positive Stimmung, die da verbreitet worden ist, will ich tatsächlich nicht unter den Tisch kehren lassen, weil das, glaube ich, wirklich auch dazu beigetragen hat, dass dieser Zusammenhalt auch im Umfeld irgendwie halt bestehen geblieben ist. Gilt nicht unbedingt für die Berichterstattung. Ja.
Aber gilt nicht unbedingt für den durchschnittlichen Facebook-Fan.
Auch nicht für Schanzerforum.
Auch nicht für Schanzerforum. Und das, also ja, das für alle, die das hören und Schanzerforum oder sonst aktiv sind, das hat nichts mit Bashing zu tun, sondern es ist halt wirklich dieses. Es ist halt was sich dummerweise durchzieht irgendwie. Und da sind wir sicherlich nicht in Ingolstadt irgendwie der einzige Verein, sowieso nicht. Aber es ist halt einfach was sich irgendwie auch bei uns immer wieder zeigt, dass man da auch relativ schnell eine kurze Lunte hat bei solchen Dingen und dann einfach nicht die Kontinuität möchte, bewahrt, was auch immer. Und klar, jetzt reden wir uns wieder einfach, das kann ich auch sagen, also wenn das alles schiefgegangen wäre, wenn wir nicht aus diesem Negativspiral rausgekommen wären, wenn wir mit Fünfter am Ende geworden wären oder was auch immer, klar, dann würden wir dumm dastehen und dann würde ich hier reden. Ja.
Aber wenn 60 nicht in der 10. Minute schon eine rote Karte bekommen hätte.
Wenn Mölders nicht wie ein kleiner Schulbub heulend vom Platz läuft am Ende, ja, dann wäre das hier alles anders. Aber im Grunde geht es mir ja auch genau um diese positiven Dinge. Ich weiß nicht, ob du irgendwie mehr dazu auch sagen willst, weil ich glaube, der durchschnittliche Fan kriegt das ja auch nicht so viel mit, was so zwischen Fanszene in solchen Situationen passiert. Also ich weiß nicht.
Ja, also kann man wahrscheinlich relativ schnell auch irgendwie abhandeln, aber es gab über die ganze Saison hinweg immer wieder irgendwie Austausch mit einzelnen Spielern von der Fanszene und halt gerade in der Schlussphase dann schon auch immer ja, einen Empfang der Mannschaft vom Hotel oder so und dann ja auch bei dem 60-Spiel und dem Osnabrück-Spiel Support außerhalb vom Stadion, inklusive auch bei der Anfahrt. Nicht selten ohne Pyro und so weiter. Also das hat definitiv dazu beigetragen, dass es gepusht hat. Also in meinem Empfinden müsste jemand von der Mannschaft sagen, aber ich habe das Gefühl, dass wir da auf jeden Fall als Fanszene ausgestrahlt haben, dass wir dran glauben und dass wir hinter dieser Mannschaft stehen.
Ja, dass diese positiven Signale auch einfach wichtig sind, auch wenn es da nichts im Stadion ist, weil es genau das, um den Bogen zu schließen, wenn ich vorhin gesagt habe, das muss man einfach allen, die da aktiv mit zu tun haben, hoch anrechnen, dass man eben nicht in diesen negativen Schubel kommt. Und das ist nicht, ja, dann irgendwie Glück in dem einen Moment oder nicht, sondern hättest genauso gut diese ganzen Unentschieden, die du gespielt hast, da hättest du halt auch dann irgendwie voll vor die Mann fahren können. Aber ist nicht passiert, trotz allem Gegenwind, und das ist ja nicht hoch genug anzurechnen, denke ich. Auch wenn jeder am Ende des Tages natürlich auch glücklich gewesen wäre, direkt aufzusteigen. Aber das ist, glaube ich, jetzt inzwischen auch allen egal. Hauptsache, es ist so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Vielleicht mal irgendwie nebenbei noch so ein Zahlenfact zwischendrin. Ich meine, dass wir die beste Heimmannschaft waren, war ja eh irgendwie immer klar. Was ich irgendwie aber total interessant finde, zu Hause 44 Punkte geholt, auswärts 27. Zu Hause 29 Tore geschossen, auswärts 27. Also du hast zu Hause nur 2 Tore mehr geschossen als auswärts, holst aber 17 Punkte damit mehr. Also du hast halt einfach auswärts ja wesentlich weniger effizient gearbeitet.
Das vielleicht zum einen, zum anderen musst du aber auch sagen, auswärts 5 Tore gegen Duisburg halt, dann hast du schon mal ein Spiel klar gewonnen, und das ist natürlich auch sowas, was vielleicht dann auch mit reinspielt. Aber das ist auf jeden Fall schon interessant, wo ich mir immer gedacht hatte, gerade in so einer Corona-Saison ohne Zuschauer, ohne Fans, also weswegen oder wie kommt denn sowas zustande? Also das wäre mal wirklich sehr, sehr interessant, auch von Spielern oder von der Mannschaft zu wissen. Also ob man da irgendwelche Erklärungsansätze hätte oder ob dann natürlich auch viel.
Ich würde ja mal Rasen sagen, aber da muss ich dann in dem Moment sagen, dass wir, glaube ich, eine gute Zeit der Saison einen Scheißrasen hatten und dann jetzt aber die letzten 10 Spiele hatten wir dann wieder den Golfrasen. Also bei dem jeder Kommentator bei Magenta fast einen Herzinfarkt bekommen hat, weil es so geil
aussah. Ja gut, aber mit dem Rasen, da musst du ja auch sagen, du hattest ja, wo wir jetzt vorher waren, nicht immer den hochklassigen Kombinationsfußball zu Hause gespielt. Also dann wäre es vielleicht für mich auch ein Erklärungsansatz gewesen. Aber
wäre es schön, wenn wir hinten die entscheidenden Bälle gestreut. Ja, hätte, wäre, könnte, keine Ahnung, da müssen Spieler fragen. Muss die fragen, wie es machen, weil ich weiß es auch nicht.
Aber klar, auffällig ist es auf jeden Fall, gebe ich dir komplett recht.
Ja, das ist auffällig. Man kann sich irgendwie wegdiskutieren, dass man sagt, ja, das ist halt irgendwie Zufall. Also dafür ist es schon echt zu eindeutig, dass wir so heimstark waren. Ne? Also,
wie gerade eben gesagt, dass die Heimstärke halt einfach wirklich dann eher sich darin geäußert hat, dass du eben nicht die Gegentore bekommst, die dir am Ende die Punkte kosten. Weil, ja, klar, kann man jetzt dann, sollte man die 5 Tore wahrscheinlich von Duisburg dann irgendwie rausrechnen, aber am Ende des Tages ist es halt schon der Abstand zwischen den Punkten, die du geholt hast, ist nicht annähernd so, also wesentlich höher als der Abstand der Tore, die du schießt. Ja, mathematische Spielerei, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, einfach nochmal zu sehen. Und kann sicherlich nicht schaden. Wobei das wirklich mal eine Frage, die mich einfach interessieren würde. Was sagst du mal mit deinen Fans oder was auch immer? Aber das ist ja, genau. Liegt es einfach an einem Ritual? Liegt es an den Hell's Bells? Jetzt habe ich es gesagt.
Vielleicht liegt es auch an den Bannern. Hör auf zu spekulieren. Ich habe noch eine Quizfrage für euch. Wer ist die einzige Mannschaft, gegen die wir kein Tor geschossen haben?
Ich wollte vorher genau sowas noch nachschauen. Wer ist die einzige Spieler, die Tor geschossen haben? Was weiß ich? Meppen.
Echt? Ja, genau. Ja. Ich habe gerade überlegt, also, um den Kreis nochmal zu schließen,
ich nur zu Markus Meppen. Gegen wen haben wir nicht gewonnen? Das ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch gut, dass wir gegen Meppen nicht getroffen haben. Ja, schön. Also auch da nochmal, gern geschehen, Meppen, gern geschehen. Ja, weil sonst wäre es vielleicht doch nichts geworden mit dem Aufstieg, Klassenerhalt am grünen Tisch.
Zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison.
Ja, eine Hand wäscht die andere in diesem Business. Ja? So läuft das. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, wollen wir ein bisschen Mikro-Betrachtung anstarten. Was waren so Spieler, von denen er sehr stark positiv überrascht war, Spieler, von denen er irgendwie negativ überrascht war, Dinge positiv, negativ? Wollen wir mal anfangen? Machen wir mal erst positive Dinge.
Sollen wir einfach reihum einfach irgendwie lang? Oder wollt ihr länger drauf eingehen?
Schmeiß doch mal was rein, Martin. Für Spieler, ja, gut, die sich positiv überrascht haben.
Ja, dann starte ich mit Belbier. Also ist klar, weil es die offensichtlichste Sache ist und er halt einfach in der Saison einen Megaschritt nach vorne gemacht hat und eigentlich auch unangefochtener Stammspieler war, wenn man sich so die Einsatzzeiten einfach anschaut.
Ja, das, also vor allem, wenn du von Überraschungen sprichst, dann engst du das ja schon ein bisschen ein, weil nämlich von einigen Spielern erwartet man auch die ein oder andere Leistung.
Deswegen sage ich so.
Also musst du meiner Meinung nach auf Bilbia und auch auf Röhl eingehen. Also auch Röhl mit, ich glaube, 18 ist er. Also wie er sich dann auch entwickelt hat in einigen Spielen, wirklich sehr starke Leistungen gebracht hat. Und also das hat er auch immer wieder Erwähnung gefunden, neben Abitur etc. Also das war schon sehr stark. Und bei Bilbia ist es vor allem auch dann also die Gesamtentwicklung. Also dann irgendwie vor allem dann noch also diese letzten Spiele, aber allgemein, also diese Rückrunde, da hatte für mich nochmal eine richtig, richtig ordentliche Leistungssteigerung draufgepackt.
Röhl muss man wahrscheinlich halt auch insofern nochmal verfolgen, dass er eigentlich, glaube ich, ja gar nicht im Kader wirklich eingeplant war. Gut, wahrscheinlich auch dann ein bisschen so dem geschuldet, dass halt die U19-Bundesliga dann ja nicht gespielt hat. Aber trotzdem, also ist ja dann auch erst in Mitte der Hinrunde irgendwie in Kader gekommen. Da, ich glaube, gegen Bayern 2, englische Woche irgendwie so, wo du dann auch irgendwie mehr dachtest, naja gut, ist halt vielleicht irgendwie mal eine Rotation, englische Woche und so. Aber dass ich da dann doch so viele Zeiten, ja, wie du sagst, neben Abitur noch.
Ja, und dann auch, also dann auch die, also diese Story, also klar, die wurde schon oftmals auch erwähnt, aber wie, also der zum FC er gekommen ist über eine App etc., also das ist ja schon wirklich, musst du sagen, also was da alles an Zufall auch reingespielt hat, ist schon.
Ich glaube, also wenn wir positiv überrascht reden, glaube ich, hat für mich tatsächlich noch wohl mehr als Vivian, wo ich sagen muss, also vielleicht mal auch, wenn du mich hasst dafür, irgendwie sagen, wenn viele Spiele, die Saison von Bilbia halt auch passt, ja, ist okay. Ja, also absolut. So richtig angezogen hat er jetzt in den letzten Spielen. Also bei denen du dann gesagt hast, okay, du wurdest bestätigt, nach was du sagst. Ich glaube, ich habe das zwischendurch mal irgendwann gesagt, ja, Bilbia ist für mich, ja, okay. Also ich verstehe den Hate nicht, habe ihn nie verstanden, weil er auch so jung ist, weil er auch mega Anlage bringt, aber ja, mein Gott, also ich bin hier nicht mit Bibia-Schale in Ohren gelaufen, das war schon du. Aber am Ende ist deswegen, sage ich, positivsten überrascht tatsächlich sicherlich Röhl, weil er halt gar nicht auf dem Zettel hat ist. Und Bibia hat sich einfach mega gemacht.
Moment, ja. Es gibt Bibia-Schals? Dann muss ich mich kurz ausklingen.
Ich mache mir sicher, du hast schon zwei, ja. Also
Martin macht jetzt dann irgendwie eine komplette Fan-Kollektion.
Ansonsten muss ich vielleicht sagen, mit
Bannern.
Also, ja, jetzt wird es mir dann langsam zu Mainstream, muss ich auch wieder sagen.
Ich fand Bilder noch cool, dass ich noch keiner cool fand. Das ist eine Scheiße, oder?
Das ist ein guter Sendungsfilm.
Wer ist denn der Nächste, den du dann raussuchst?
Nee, hast du noch jemanden zu ergänzen für die Positivliste?
Ja, tatsächlich. Also, es ist, also Positivliste sind halt wirklich zwei verschiedene Fragen. Das ist genau, was Wiener vorher sagt.
Ich glaube,
die einen haben dich positiv überrascht und dann andere, die haben einfach positiv bestätigt. Ich muss fast sagen, ich habe ein paar, die mich positiv überrascht haben, die wahrscheinlich andere positiv bestätigen, aber mich ja überraschen. Also ich fand, Heinloth hat mega performt. Und ich war immer so, ja, Heinloth letztes Jahr, ja, das ist halt der Rechtsverteidiger, das ist der spielt, oder? Ja, passt. Und ich finde halt, der hat so überperformt, jetzt vor allem dann über weite Zeiten, das hätte ich gar nicht gedacht. Für mich war der okay letztes Jahr und dieses Jahr, weil das war schon eine richtige Maschine der ganze Zeit lang.
Ja, also finde ich auch der, ich will nicht sagen unterschätzt, das ist der Spieler, weil er ist dann auch, glaube ich, Kicker-Notenbester sogar am Ende geworden von unserer Mannschaft. Aber ja, also
er steht auch wenig hochgelobt. Also es ist halt typischer Verteidiger. Es ist halt meistens so, du kannst nur scheiße aussehen. Du bist halt nicht der, der die Buden macht, aber das war schon richtig stabil.
Also was man bei ihm sagen muss, auch immer wieder Flanken, die dann teilweise gefährlich wurden. Also Flanken ist ja immer so ein Instrument, wo also wir, also Martin insbesondere und auch ich, sehr kritisch sehen. Aber da muss man sagen, also hat er wirklich auch über außen dann immer wieder für Gefahr gesorgt, ja.
Ich habe noch den Marcel Gauss aus der Hinrunde auf meiner Liste.
Das ist da wollte ich gerade drauf kommen. Das ist irgendwie so ein bisschen der Marcel Gauss aus der Hinrunde. Das ist nämlich ganz gut, weil ich habe vorhin diskutiert, wer irgendwie der Beste so der Saison war. Und dann irgendwie erinnert, Marcel Gauss in der Hinrunde war halt wahnsinnig stark.
Er hat einen Episodentitel bei uns bekommen und so. Also,
und in der Rückrunde war er halt solide.
Ja, also ich habe sogar bei Negativ den Marcel Gauss der Rückrunde gestellt, muss ich sagen. Nee, also, ohne ihn national zu treten zu wollen, ich finde auch gerade in den entscheidenden Spielen war er zumindest von seiner Erfahrung und von Leadership und so, war er da. Aber ich fand vom Auftreten her ist er nach der Verletzung nicht mehr so zurückgekommen, wie man das irgendwie von ihm gewohnt war.
Ja, vor allem muss man schon sagen, also das ist ein ordentlicher Unterschied, weil also gerade wo wir auch diesen Episodentitel hatten, da sind wir ein, zwei Szenen so in Erinnerung, wo eben dort, glaube ich, oftmals noch auf der 6 spielen, dass er mit nach vorne gegangen ist, auch wirklich offensiv Tore erzielt hat und irgendwie so diesen kompletten Willen verkörpert hat. Da ist dann vielleicht auch durch die Verletzung mir in der einen oder anderen Situation manchmal dann in der Rückrunde noch was abgegangen.
Hat dann natürlich auch viel Linksverteidiger spielen müssen durch die Verletzung von Franke. Gerade auch als Linksverteidiger damit tatsächlich nicht so gut gefallen. Aber gut, war dann da, als es drauf ankam, muss man
auch sagen. Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen die Frage. Also ich muss ehrlich sagen, über das ganze Jahr hinweg, würde ich auch sagen, hat mich nicht positiv überrascht, sondern hat sich eher, wenn dann, bestätigt und vor allem natürlich in der Hinrunde. Also ich habe tatsächlich irgendwie eine relativ lange positiv überrascht Liste, muss ich sagen. Weil irgendwie, ich weiß nicht, weil ich habe die alle so runtergeschätzt. Also auch, ich sag so ungern, aber auch Krause hat mich positiv überrascht. Also es ist ja so, also für die Älteren unter den Hörern ist es ja mal so, man kann sich bestimmt noch daran erinnern, dass ich mal irgendwann Gauss gehatet habe.
Ja.
Ja, ich habe mal Gauss gehatet. Da musste ich mich irgendwann mal wirklich revidieren und sagen, boah, ja, okay, das hast du schon richtig gemacht. Und ich habe tatsächlich ja auch relativ viel Krause gehatet. Und ich muss sagen, die Saison, vor allem jetzt auch in der Rückrunde dann nochmal irgendwie über lange Zeitraum, also gab wenige, die sich konstant so dermaßen reingehauen haben. Ob das spielerisch jetzt gut war? Teilweise. Aber vom Einsatz, zum Willen, richtig stark, finde ich.
Ja gut, aber hat er dich dann wirklich überrascht?
Oder? Ja, okay. Er hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich fand ihn ja richtig scheiße. Also ich fand ihn, also für mich war das auch die, muss, also keine Ahnung, muss man in den alten Folgen jetzt graben vor der Saison, weil das war halt einer von denen, wenn er gegangen wäre zwischen letztem Jahr und dem Jahr, hätte ich gesagt, ja, Gott sei Dank.
Aber das sieht man auch so ein bisschen jetzt halt auch an den Kommentaren zum Krause-Abgang, dass das viele irgendwie so sehen. Und auch in den Kommentaren dann irgendwie halt darauf verweisen mit, boah, er hat doch sich am Ende voll reingehauen und so.
Aber da muss ich halt fast sagen, also klar, Einsatz und so weiter konnte man ihm nie irgendwie was absprechen. Aber er kam ja zum FC als absoluter Stammspieler dann von einem anderen Verein etc. Da hat man auch eben die ein oder andere Erwartung, das muss man halt auch sagen. Und da war für mich irgendwie, also gerade so das Thema auf der Sex, also wer da wann gespielt hat, war irgendwie immer auch schwer von außen reinzublicken, weil nämlich dann war ja Krause immer wieder auch komplett raus irgendwie. Also wo dann auch, wenn wir zur Überraschung kommen, also dann vielleicht Kotzke, muss man dann erwähnen, also der ja dann da in einigen Spielen oder über eine Phase komplette absolute Stammspieler war auf der 6. Und deswegen war mir das, also bei ihm, ich weiß nicht, was da die genauen Gründe waren, aber war auf keinen Fall auch eine konstante Saison von Krause.
Also genau das wollte ich nämlich auch sagen. Also hat dann seinen Stammplatz an Kotzke verloren im Endeffekt. Und Kotzke für mich eigentlich die Überraschung, die das Wort am perfektesten sogar trifft, weil gefühlt war Kotzke damals eine Überraschung, dass er überhaupt in den Profikader aufgerückt ist, aber auch, dass er quasi jetzt nochmal so eine Rolle dann bekommt, die er sich ja auch erst innerhalb der Saison quasi erarbeitet hat, war ja auch eigentlich zumindest die erste Hälfte der Hinrunde irgendwie keine Rolle gespielt und dass er sich so da eigentlich zweimal wirklich das erkämpft hat, immer eigentlich, wenn er gespielt hat, mehr als solide und mehr als
Da geht es einfach besonnen, ich finde, muss man da mal irgendwie weg dann von der Person und sagen, es gab da einige Spieler, von denen man gesagt hat, okay, sie sind irgendwie weg und sie kommen wieder und sie performen. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man schon diesem ganzen Kader, der ganzen Mannschaft und irgendwie allen drumherum dann auch schon positiv anrechnen muss. Weil das ist schon auch nicht normal, dass halt aber Spieler hast, die einfach nicht gar nicht da sind. Und dann werden sie, warum auch immer, weil Ausfälle oder Rotationen oder so, kommen dann halt dazu und performen plötzlich mega. Also klar gibt es Ausnahmen, sicherlich auch irgendwie Maxi Beister, aber da nicht unbedingt während ihm, sondern weil er halt nie spielt, aber auch Peter Kurzweg zwischendurch. Peter, ich hab's gesagt, der war ja auch also komplett weg und dann musste er dann zwischendurch wieder ein paar Spiele in die Bresche springen und sagen, halt gut, also fand ich da wieder richtig gut. Und das zeigt sicherlich auch, dass das schon irgendwie auch mit denjenigen, die jetzt nicht in dem Spieltagskader stehen, schon funktioniert. Und das ist auch eine
positive Sache. Also absolut, was du halt wirklich sagen musst, du hast einen sehr, sehr ausgeglichenen Kader gehabt. Also du hast jetzt wenige, die irgendwie komplett herausstechen oder vielleicht auch mit ihrem Potenzial. Das ist dann auch immer noch, ruft man es ab, etc. Also Stichwort Eckhard Ayensa, wissen alle. Aber du hast dann andererseits auch wirklich sehr viele Spieler auf einem ähnlichen Level und kannst dann eben die auch von der Bank bringen, oder da haben es dann ja manche überhaupt nicht in die Kader geschafft, wo wir uns da auch zum Teil also gefragt haben, woran liegt es jetzt da genau, was sind da die internen Mechanismen etc.
U21 Auswechsel,
U23. Zu der Regel können wir gleich nochmal kommen, wenn wir zu den negativen Auswechseln kommen. Also ich hatte tatsächlich nochmal eine positive Überraschung für mich, irgendwie, auch wenn ich mich heute im Kopf und Kragen irgendwie rede, das ist dann wieder tatsächlich Kutschke. Irgendwo, klar, jetzt werden wieder viele heulen, aber tatsächlich für mich einfach eine positive Überraschung, deswegen aus den Gründen, die ich ja vorhin schon genannt habe, ist und bleibt für mich einfach kein guter Stürmer. Ja, sorry, ja, also für einen Stürmer ist er für mich einfach noch nicht geeignet, aber vor allem jetzt in dieser Konstellation, wie es in den letzten Spielen gespielt wurde, ist halt einfach variabler funktioniert, indem du halt Konsequenz auch einfach mit anderen Leuten spielst, die vorne dann was machen können. Ich glaube, ja, es gibt die Zahlen ja irgendwie für Dritte Liga nicht, aber ich bin mir immer noch sicher, dass die Laufleistung von Kutschke mit Abstand die größte in der Mannschaft ist. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
Ja, ob's numerisch dann so ist, weiß ich nicht, weil ein Stürmer potenziell oder weil ein zentraler Mittelfeldspieler wahrscheinlich mehr abreißt, aber überdurchschnittlich hoch für einen Stürmer gehe ich auf jeden Fall mit. Ne?
Wie viel, also wie oft der einfach am 16er sich irgendwie einen Ball holt, ob das dann immer so glänzend ist da hinten, aber wie oft der halt einfach, wie es vorhin schon gesagt, einfach gegen den Ball arbeitet, wenn halt vorne der Ball verloren wird, wie oft der dem Gegner halt im Nacken sitzt und einfach stört. Wie viel der einfach am 16er ist. Allein dadurch, dass er bei jedem Standard natürlich auch hinten steht, hat er auch schon deswegen Laufleistung, weil er nach jedem Kackstandard wieder vorlatschen muss. Aber deswegen, das ist was mich mega überrascht hat. Also ist er immer noch nicht schnell, aber wo der die Kondition aufgepumpt hat. Also, sorry, also das habe ich mir nämlich auch mal, da habe ich mir auch des Öfteren drüber lustig gemacht, wie er dann irgendwie ohne zu sprinten schon wieder fertig ist. Aber in der Saison, jedes Spiel 90 Minuten, der Letzte, der nach 90 Minuten den Sprint noch zieht. Also Einsatz, Wahnsinn. Und vom Typ her Stürmer ist er immer noch nicht, aber der vom Einsatz für die Mannschaft 150% mindestens.
Also als Überraschung würde ich ihn da eben nicht sehen, aber da haben wir ja vielleicht auch andere Einschätzungen, haben wir ja vorher schon erwähnt, aber von mir kommt sicher auch noch das ein oder andere Wort dann, wenn wir vielleicht also haben die Spieler der Saison kommen, etc. Was ich dann aber noch als einen Aspekt erwähnen wollte, Elvas Schnittstellen oder Steilpässe in einigen Situationen, wenn man, also gerade wenn du so situativ kaust der Hin- und Weg aus der Rückrunde, also das habe ich wirklich von Elva nicht unbedingt erwartet und da waren wirklich sehr, sehr schöne Angriffe auch dabei, die er dann eben ausgelöst hat. Leider auch vielleicht den ein oder anderen Tick nicht häufig genug, aber sind mir einige Situationen in Erinnerung.
Brauchst du ja auch mal wen, der den Laufweg nimmt. Nee, aber klar, also deswegen habe ich nicht auf der positiv überrascht Liste, weil es wäre ja auch komisch, wenn ich positiv überrascht von Elva bin. Ich bin nur positiv bestätigt von Elva.
Ja, aber also ich weiß nicht, da würde ich ihn ehrlich gesagt auch nicht sehen, weil dafür hat er sich auch in dieser Saison keinen Stammplatz wirklich erkämpft. Also insofern, ja, er hatte gute Momente, das hatten aber viele. Im Gesamten bin ich eher sogar immer noch ein bisschen enttäuscht davon, dass er einfach halt, gerade wenn er in der Stammelf gespielt hat, nicht so performt hat. Ja.
Das ist halt immer so ein bisschen die Diskussion, die ich irgendwann verstehe. Das ist halt aber die Diskussion, ich sehe tatsächlich Elva und Ayensa irgendwie dann in einem gewissen Punkt ein System oft war, weil du halt einfach siehst, es funktioniert halt so gut, wenn sie reinkommen. Es funktioniert halt verdammt gut, wenn sie reinkommen, wenn sie eine Mannschaft, die schon müde gespielt ist, nochmal bespielen dürfen. Und dann kann ich, ja, ich bin auch d'accord, dass er nicht jedes Spiel top performt und dann halt auch in vielen Situationen einfach die falsche Entscheidung trifft, sich irgendwie dann nochmal festläuft, verdribbelt. Aber es wird auch immer besser. Und zum anderen ist es ja, also ehrlich gesagt, bei der Konkurrenz sehe ich teilweise so, dass er eigentlich in der normalen Mannschaft Stamm spielen müsste. Nur, genau wie Jensa ja eigentlich Stamm spielen müsste, aber es hat halt in der Rückrunde so verdammt gut funktioniert, beide zu bringen, dass es halt ein legitimes Mittel ist. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, hat sich den Stammplatz nicht erspielt. Das ist wie Scheffler damals. Da hast du dir auch mal gefragt, warum spielt er nie von Anfang an, aber es hat halt funktioniert, wenn er eingewechselt wird.
Okay, den habe ich nicht mehr auf dem Schirm, aber gut.
Na gut. Okay, also sorry. Also tatsächlich, auch die Älteren unter euch werden wissen, mein Chef hat bei uns tatsächlich mal gespielt und irgendwie so 10 Buden gemacht oder so.
Den habe ich nicht kommen sehen.
Ja gut. Ich überrasche dich halt jedes Mal nochmal. Ja, habt ihr sonst über positive Überraschungen? Also über.
Ich weiß nicht, also ich hatte jetzt nicht irgendwie gedacht, dass wir noch über den Spieler der Saison auch noch getrennt irgendwie reden. Also, aber wenn man halt positiv reden möchte, dann muss man Buntic auch nochmal zumindest erwähnen, weil er halt wieder konstant eine saubere Saison gespielt hat.
Das ist dann ja wieder der Punkt, eben, so. Das ist für mich ja keine positive Überraschung. Ja. Das ist irgendwie genau die Kritik.
Genau, also müssen wir auch nicht jetzt länger ausführen und so, aber de facto.
Genau, da kann man ja eben zu gut kommen. Also für mich ist es genau das, was ich sagen würde. Also Buntic wäre halt das Paradebeispiel für mich, für einen Spieler, von dem ich halt sage, jo, hat wieder gut durchperformt. Genau. Muss sagen, halt weniger so Wonder-Saves gemacht das letztes Jahr. Letztes Jahr wieder, wo hat er den rausgeholt? Letzte Saison. Aber dieses Jahr, ich meine, keine Ahnung. Ich habe von ihm vielleicht 2 Fehler gesehen. Gefühlt, von dem ich sage, was macht er? Aber.
Ja, klar, also man tut ja auch jeden, den man jetzt nicht erwähnt, tut man ja auch irgendwie unrecht. Also ein Stendera hat ja auch eine.
Ich kann noch ein paar erwähnen. Ich kann noch ein paar erwähnen. Stendera ist nämlich tatsächlich, muss ich sagen, also es ist halt irgendwie jetzt spätestens in der Rückrunde halt so. Jetzt, das eigentlich wollte ich das irgendwie, weißt du, Martin, machst du immer so tolle Einleitung. Wenn wir über Leute reden, für die wir Folgentitel hatten, ja, da war ja Gauss der eine, aber Stendera war ja quasi der zweite. 3 hatten wir ja sogar. Aber Stendera war ja hier mit die Frage, ob aber die Stendera-Euphorie denn überhaupt ob sie zulässig ist, ja. Da würde ich, das hätte ich nämlich gerne in der Form halt auch jetzt mal ein bisschen aufgerollt. Also hat er das gehalten, was er auf dem Papier versprochen hat?
Schön. Das ist eine sehr schwierige Frage, weil nämlich auf dem Papier versprochen, man kennt natürlich auch noch seine wirklich starken Leistungen aus der ersten Liga und hat dann natürlich das immer zum Teil noch im Hintergrund oder im Hinterkopf so, tut ihm aber andererseits wahrscheinlich Unrecht, weil eben aufgrund der Verletzungshistorie dann sowas zu erwarten. Ja, deswegen, wenn du sagst...
Tut doch hier jetzt nicht so rum, sagt er aber ja oder nein. Also ich kann ja einfach es machen.
Also mich hat er nicht.
Also hat, genau das hat er für mich nicht. Also diese Erwartungshaltung, die du gerade sagst, hat er nicht. Aber heißt ja nicht, dass es schlecht war. Aber das mit dem... Schließt keiner an, Bene.
Ja, also genau, also lass mich so sagen, also mich hat es gefreut, dass er wirklich deutlich, deutlich mehr Konstanz wieder reingebracht hat, in einigen Situationen auch wirklich, siehe Pass 3-0, Relegation, Hinspiel und so weiter, seine einfach technischen Fähigkeiten ja, er einsetzen konnte, beziehungsweise ausgestrahlt haben. Aber man hat eben noch das Potenzial auf dem Schirm und da muss noch für das, dass du sagst, ein bisschen mehr Konstanz auf jeden Fall rein.
Also ich würde die Frage nach der Erwartungshaltung schon mit Ja beantworten. Also weil die Erwartungshaltung aber tatsächlich solche Momente waren wie dieser Pass. Also kann man auch bestimmt kritisieren, dass es jetzt nicht durchgehend am Fließband irgendwie war. Aber ich finde, mit dem richtigen Nebenmann hat er meine Erwartungen
das ist, erfüllt. Ja, genau,
also er war ja kein Zehner, sondern er war schon zurückgezogener Spielmacher.
In dem richtigen System, mit der richtigen Mannschaft und vor allem gegen Ende der Saison sicher. Also dann, wo man jetzt mal gefunden hat, wo man jetzt nicht mehr angefangen hat, Kajubi die ganze Zeit in die Mitte reinzuschmeißen und dann kam man wieder zu Kajubis Babysitter, war ja schon hier raus zwischendurch. Da sicherlich, aber wir einfach mal ganz blöd gesagt, das, was man damals gesagt hat, oh mein Gott, Stendera kommt. Da hätte wahrscheinlich über 38 Spiele oder mit Relegation 40 Spiele dann irgendwie schon noch mehr kommen können. Aber jetzt über die Saison hinweg, jetzt zum Ende, hat er sich total gemacht. Ja, total stabil, total Ruhe, ausstrahlt, wir hatten ein Auge, das war eh klar. Aber deswegen ist ja die Frage im Endeffekt ja auch so provokant. Und kann man ja immer sagen, welches Level hat man erwartet, dass er nicht
in welcher Rolle hat man ihn auch erwartet?
Also als der Spieler, als der von hinten raus halt irgendwie dieses Ding antreibt.
Wir haben ja keine Szene. Jetzt nicht, genau eben, aber nicht der auch irgendwie dann irgendwie jedes dritte Spiel irgendwie ein Tor schießt oder so, ja, oder häufige Abschlüsse und so weiter. Hätte man ja auch als Erwartungshaltung irgendwie haben können.
Der boxt das viel da, oder? Also,
nee, insofern, aber ich finde auch, dass er in die Rolle, die er halt zum Ende hatte, mehr und mehr reingewachsen ist, auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht hat und halt einfach nicht wegzudenken ist im Moment aus der Mannschaft. Und das ist für mich auf jeden Fall die Erwartungshaltung erfüllt dann.
Ich meine, also das zu 100%, das ist vollkommen klar. Und also wie ihr sagt, also er muss richtig eingebunden werden, muss dann eben auch die Freiheiten haben, sich mal also in die Abwehr zurückfallen zu lassen bei eigenem Ballbesitz, um dann das Spiel aufzubauen etc. Und gerade auch also eben Rückrundeentwicklung, die war auf jeden Fall positiv. Aber man sieht es halt auch, was er für technische Fähigkeiten hat dann noch.
Man muss einfach sagen, es wurde ja wahrscheinlich, also im Grunde wurde ja auch einfach viel zu viel von ihm erwartet, weil, wenn man mal ehrlich ist, erwartet man ja irgendwie von ihm, ja, er ist schon irgendwie auch der Sechser und dann, ja, Zehner haben wir ja nicht, deswegen muss er das ja auch machen. Also ehrlich gesagt, hey, also man erwartet halt irgendwie, dass er alles kann, weil er so toll ist, aber im Grunde am Ende des Jahres alles schön und gut. Und wenn er so weitermacht und wenn er auch so bleibt und so ist, ist es super. Also wie gesagt, nicht wegzudenken. Deswegen, ich habe ihn tatsächlich hier auch als gut irgendwo stehen. Ja? Ich sage ja nicht, dass er schlecht ist. Ich sage nur, diese ursprüngliche Stendera-Euphorie, die ist vielleicht zusätzlich oder nicht, also die hätte auch vor allem früher in der Saison natürlich noch viel mehr einschlagen können. Ja, aber alles gut. So, jetzt haben wir schon 1000 Positive. Haben wir noch irgendwas Positives vergessen? Sicherlich, da gibt es noch viele Positive. Also alle, ich würde was sagen, alle, die man nicht nennt, sind positiv auch. Ja? Die jetzt dann irgendwie auf der eher negativen Skala kommen. Was anderes.
Ja, aber dann lass doch das als Überleitung zum Spieler der Saison nehmen. Weil da muss ich natürlich sagen, also da ist es für mich also genau das Richtige. Und das ist für mich Kutschke. Weil irgendwie, also mit seinem Gesamtpaket, also sei es den absoluten Willen irgendwie, sei es die Mannschaftsdienlichkeit, sei es eben der Einsatz auch gegen den Ball, sei es dann auch das ein oder andere Kopfballtor, sei es aber auch dann irgendwie, wie er sich also bei den Interviews auch nach dem Spiel gegeben hat, also das hat für mich so wirklich eine Führungspersönlichkeit verkörpert und deswegen, also wäre das, also wenn man einen küren müsste, für mich Kutschke.
Muss ich schon was sagen?
Nein. Dann nehme ich tatsächlich Heinloth, glaube ich, weil er einfach ja der konstanteste, ja ich weiß nicht, ob der konstanteste an sich, aber halt einfach seine Rolle, glaube ich, ausgeübt hat, wie es besser im Ende fast besser nicht geht, auf dem Niveau, auf dem er spielt, weil ansonsten würde er nicht dritte Liga spielen. Genau, also für mich Heinloth.
Ja. Ja, das Tolle ist, ich habe die Frage ja gar nicht gestellt, weil ich wollte sie auch gar nicht stellen.
Nee, das ist auch echt.
Ich kann keinen nennen. Also ganz ehrlich, also ich finde beide, die ihr sagt, wären okay für mich. Also wenn es jetzt ein Voting gibt und das kommt raus, dann wäre das für mich ein Ergebnis, von dem ich sage, jo, verstehe ich. Aber ich habe mir auch den Gedanken vorgemacht und ich wüsste es nicht, keine Ahnung. Also es ist einfach, wie wir vorher gesagt haben, es ist ein super Wildcard-Kader, viele, die reingekommen sind, haben sich total gut gezeigt. Es gibt ganz wenige, von denen ich wirklich negativ irgendwie ein Bild habe. Und das ist einfach der ganze Aufstieg, eine Mannschaftsleistung, eine Kaderleistung. Und bei beiden merkst du ja auch schon, also man hat Schwierigkeiten, überhaupt wen zu nennen, wenn man muss. Ja.
Also du, ich stimme da komplett zu. Nur für mich, Überraschung ist eben Kutschke auf keinen Fall. Andererseits ist er aber so dieses Gesamtpaket auch viel zu wichtig, um es nicht irgendwo zu erwähnen für diese Mannschaft. Und das ist dann halt irgendwie eher in dieser Kategorie. Aber ich stimme dir auch komplett überein. Da hat jetzt keiner auch zu 100% heraus also gestochen. Ich kann mich nur an letzte Saison eben noch also erinnern, wo wir dann einfach gesagt haben, ja, es war Eckhard Ayensa und der auch dieses Potenzial hat. Also sind wir uns ja alle einig. Und dann eben aber auch durch die vielleicht auch eher Gesamtumstände, Verletzungen etc., das nicht immer zu 100% abrufen können und ja.
Ja. Ich meine, was ich schon interessant finde, ist, dass wenn dann irgendwie halt so eine Elf der Saison in der dritten Liga irgendwie siehst, dass da dann der Einzige, der von uns irgendwie da irgendwo mal auftaucht, Paulsen ist, über den wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen haben. Vielleicht, weiß ich nicht, ob wir das hier darüber jetzt noch großartig reden wollen, vielleicht auch eher, wenn wir über die Abgänge noch sprechen, aber das habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. Also es ist auch wieder so einer, den man jetzt nicht unbedingt bei positiv oder bei negativ, bei positive Überraschung schon gleich gar nicht, weil ich meine, man kann ein gewisses Level, glaube ich, auch von ihm erwarten. Aber ja, das hat mich überrascht. Und
also wenn ich, also ohne das zu wollen, aber wenn ich den kategorisieren müsste, dann würde ich dann eher bei den negativen Überraschungen Paulsen sehen, weil das, also für mich war der so stabil, der war letztes Jahr so stabil, der war immer gut und dieses Jahr irgendwie das so oft, wenn man denkt, Alter, wo steht das Ding? Also einer der Leistungsträger über die ganze Saison hinweg ist er sicherlich nicht. Also klar, schadet er nicht, klar, der Erfahrung, aber deswegen denke ich mir halt auch gerade momentan, ja, da redet man Abgängen nachher drüber, mein Gott, also der ist nicht der, der am meisten wehtut, sicherlich nicht. Vielleicht können wir jetzt mal, jetzt reden wir so viel über positive, ich will über negative Dinge reden. Komm, jetzt machen wir mal ein bisschen was Negatives. Okay, ich bringe ihn direkt raus, weil es eh jeder weiß, das ist eine schlechteste Spielsaison mit Abstand bei Kajubi, wahrscheinlich der ganzen Liga. Und es ist, also, ich bin, also, kommen wir auch bei Abgängen noch zu, aber es ist, Gott sei Dank ist er weg.
Ich weiß nicht, ob man da jetzt so großartig nachtreten muss, steht bei mir auch auf der Liste. Also, selbst wenn ich halt alles andere irgendwie ausblende, glaube ich halt, dass man das, was man sich irgendwie im Winter von ihm rein sportlich erhofft hat, nicht eingetreten ist. Punkt. Also insofern Enttäuschung. Ja.
Weißt du, was das Problem wahrscheinlich ist, was ihm fast noch positiv ankreiden muss, ist halt, wenn du normal keine Leistung bringst, dann spielst du nicht. Ja, das Problem ist nur, wenn man keine Leistung bringt und trotzdem spielt, dann fällt das halt negativ auf. Und das ist halt, also das klingt jetzt so böse, aber es ist halt so. Also wenn du nicht gut spielst, aber du spielst trotzdem, wenn der Mannschaft nicht normal funktioniert, dann fällst du halt auch noch zusätzlich auf. Und das würde ich halt mal mindestens so stehen lassen.
Also ich meine, ich sehe es da wie Martin. Also wir haben ja da auch ausführlich drüber gesprochen, was sind die Erwartungen. Und ich habe ja auch gesagt, also ein Kajubi mit seinem vollen Potenzial kann der Mannschaft helfen. Und da muss man halt auch einfach sagen, das ist überhaupt nicht eingetreten. Also nüchtern sachlich. Kann einfach auch daran gelegen haben, dass er eben keine Spielpraxis hatte. Das weiß man eben immer nicht zu 100% von außen, aber Erwartungen waren einerseits schon relativ hoch, wenn man ihn zurückholt, und die sind halt auf keinen Fall eingetreten.
Ich habe den ersten genannt. Irgendwann muss als nächstes in die Bresche springen.
Ja, eigentlich der Transfer, von dem ich mir mal schon der rausgeklammert, irgendwie eigentlich am meisten erhofft hatte, ich, ohne es irgendwie konkret zu wissen, aber ich glaube, vielleicht auch der erste, für den wir auch, glaube ich, Ablöse wahrscheinlich gezahlt haben, Niskanen, ist definitiv da auch irgendwie zu nennen. Muss nicht heißen, dass das Kapitel in Ingolstadt zu Ende ist, gerade wenn ein neuer Trainer oder so nochmal kommt, aber er hat halt einfach keinen Impact gehabt. Was schade ist, vielleicht auch Anpassung, ist alles rein Spekulation, ja, aber für das, dass er irgendwie als finnischer Nationalspieler gekommen ist, unter seine Erwartungen geblieben.
Also kann ich dir nur zustimmen, vor allem, weil er dann oft auch nicht mal mehr im Kader und das dann, so wie, also wie du sagst, als finnischer Nationalspieler gekommen, irgendwie dann als echte Verstärkung versprochen, und das hat er leider nicht erfüllt, und das fällt mir auch schwer zu sagen, weil ich habe ja auch ein bisschen eine Affinität zu Finnland, insofern schade. Und wäre natürlich ihm zu wünschen, wenn er vielleicht mit jetzt einem neuen Trainer nochmal da angreifen könnte.
Ich würde ja weiter. Also zunächst kann er nichts zu sagen, habe ich glaube ich genug zugesagt. Ja. Kann ja noch werden, keine Ahnung. Also für mich persönlich sind das tatsächlich die einzig beiden so richtigen Leistungsflops.
Ja, sehe ich auch so. Also ich meine, die Geschichte vorher, Gauss in der Rückrunde, eher als Gag gemeint, klar. Leistungsflops, ja, genau. Also ich habe noch irgendwie zwei Pechvögel, ist halt für mich dann Preisinger ganz klar zu nennen. Und Susek, der dann einfach in der Phase, in der er eigentlich, glaube ich, da gewesen wäre, dann nicht die Chance bekommen hat, sehe ich auch als Pechvögel. Und jetzt dann nochmal hinten raus, irgendwie, glaube ich, Fußbruch oder irgendwie sowas. Natürlich dann nochmal extrem, weil er damit auch für die Vorbereitung wahrscheinlich erstmal wieder irgendwie hinten ansteht. In der Liga höher als der, in der er auch irgendwie nicht die Chancen bekommen hat, wäre irgendwie naheliegend, wenn es dann vielleicht, wenn er dann irgendwie runterfällt oder zumindest verliehen wird oder irgendwie sowas. Was schade ist, weil er halt einfach hier geboren ist und
man sie kennen würde. Potenzial mitbringt auch vor allem. Ja, ich meine, dem angeschlossen gibt es ja noch ein paar, die irgendwie relativ wenig gespielt haben, von denen man sagt, liegt jetzt nicht unbedingt in der Leistung, zumindest hat man sie nicht so viel gesehen. Das ist ja genau dieses Kajubi-Ding von mir. Da siehst du es, warum nicht. Maxi Beister. Ist halt wieder dieses, also ganz ehrlich, habe ich viele schlechte Spiele von Maxi Beister gesehen? Nö. Weil er ja auch nicht viel gespielt hat. Und also das ist halt wirklich diese Frage. Also das ist für mich wie letztes Jahr total merkwürdige Geschichte. Das spielt halt einfach nicht. Und wenn er spielt, immer Bock, nicht immer hundertprozentig erfolgreich dabei, aber immer Einsatzer. Und deswegen ist es halt zumindest, also ist jetzt kein Leistungsflop, wie wir jetzt, sondern einfach einer von denen, die halt einfach nicht die Spielzeit bekommen haben, von dem man sich das denkt. Genau wie eigentlich, da würde ich Susek halt einfach genau in eine Liga packen, weil man hat auch nicht schlecht gespielt, wenn er dann gespielt hat, aber irgendwie erstaunlich wenig gespielt, selbst wenn er fit war. Preisinger tatsächlich Pech, ja, Pechbahne.
Ja, und vor allem musst du dann auch sagen, du hast ja vorher gefragt, mit ständiger Erwartungshaltung bei Maxi Beister und damit tut man dann ihm vielleicht auch in gewisser Weise Unrecht, aber hat man eben auch noch das Potenzial, die Leistungen aus erster und zweiter Liga in
Erinnerung. Den Namen einfach, ja.
Ja, nicht nur den Namen, klar, aber den Namen auch, aber auch diese Leistungen aus der ersten, zweiten Liga, also die sind mir immer noch, also präsent, wieder eben über den linken Flügel kam, sehr starker Abschluss, 20 Meter etc. Und sowas hast du halt noch so im Hinterkopf und ja, und siehst dann eben das, was dann zumindest in einigen Punkten die aktuelle Leistung ist. Das ist dann so in gewisser Weise schade. Und dann war es natürlich auch so, dass er dann auch immer wieder nicht im Kader war. Dann war er mal wieder im Kader etc. Also da sieht man von außen und da blickt man dann auch immer nicht so richtig durch, woran es denn liegt, wie er vielleicht auch mit dem Trainer zurechtkam etc.
Ich glaube, das ist einer für die Kategorie Trainerwechsel. Ne? Also das ist ja genau, er hat einfach verdammt wenig gespielt, er war verdammt wenig auf der Bank. Jetzt kann man dann auf der Bank kann man wieder kommen mit Martins glorreichem U21-Regel. Die kannst du ja auch mal erwähnen. Mal hier, ja? Erklär sie doch mal kurz, für diejenigen, die es nicht kennen. Wenn du es überhaupt kannst.
Das habe ich doch hier schon 100-mal erklärt, dass halt gewisse Anzahl an U23-Spieler im Kader sein müssen und dass dementsprechend, wenn die nicht in der Startelf stehen, natürlich irgendwie noch auf die Bank platziert werden müssen und dann halt öfter mal doch einen Hawkins oder so oder Butler irgendwie einen Vorzug gegenüber auch mal einem Krause oder Beister oder so
wie bekommen
müssen, wenn es bei denen für die Startelf nicht reicht.
Ja. Das ist aber, deswegen finde ich ja die Regel so interessant und dann immer die Frage, warum denn halt Susek dann auch irgendwie nicht auf der Bank sitzt in vielen
kann
Spielen.
Kann er erklären.
Weil bei Beister ist es halt immer genau die Argumentation, da kann man sagen, okay, gehe ich mit, ja, mehr oder weniger, weil ich kann auch sagen, mein Gott, also den kann ich auch mal trotzdem auf die Bank setzen, für wen anders, aber Susek ist halt einfach nicht betroffen. Und mein, auch Keller vielleicht mal irgendwie zwischendurch, hat er dann irgendwie über weite Zeit dann auch nicht mehr die Spielpraxis bekommen, für die man sich vielleicht eigentlich wünscht. Den vielleicht mal irgendwie angeschlossen an die Liga derer, die nicht so viel Spielpraxis bekommen haben, wie man hofft. Und da auch jetzt nicht unbedingt leistungsbezogen. Also es ist keiner, der mich negativ leistungstechnisch überrascht, sondern von dem ich am Anfang gesagt hatte, das ist einer, der Stammspielerpotenzial hat. Und am Ende dann aber nicht über die gesamte Saison war.
Ja, also ich meine, die Abwehrleistung war ja jetzt über die gesamte Saison nie das größte Thema. Ich glaube, man kann sie schon kritisch betrachten, auch die, oder vor allem die Innenverteidigerpositionen. Und da Paulsen und Schröck mit einbezogen, die sicherlich gute Drittliga-Innenverteidiger sind, aber halt ja eine durchschnittliche Saison irgendwie hatten, bei denen Keller, wenn er gespielt hat, sicherlich nicht irgendwie abgefallen ist gegenüber den. Ich meine, ich kann es insofern halt verstehen, dass du dann, wenn du irgendwie eh schon eine relativ junge Mannschaft, Startelf auch hast, irgendwie vielleicht auf Erfahrung setzt und jetzt irgendwie im Saisonendspurt nicht irgendwie deine Innenverteidigung ständig umschmeißen willst. Ja, aber auch da glaube ich, dass Keller unter einem neuen Trainer nochmal ein Gewinner sein könnte.
Ja. Haben wir noch irgendwen, der uns warum auch immer negativ aufgefallen ist? Also, das waren ja keine negativen Auffallen, weil es schlecht sind, sondern
einfach nur. Vielleicht haben wir jetzt fast jeden Namen aus dem Kader irgendwie schon irgendwo erwähnt. Franke, glaube ich, haben wir noch irgendwo.
Ja, Franke, der wollte ja auch noch mal zu kommen. Ja,
aber
fast jeden erwähnt. Jendrusch haben wir noch nicht erwähnt, hat mir ein Spiel.
Jendrusch, der mir aber auch, also als ich im Stadion war, echt sehr positiv aufgefallen ist, in der Form, wie er halt irgendwie mitgegangen ist für. Ja, als Neuzugang noch kein einziges Ligaspiel gemacht, könnte ihm eigentlich irgendwie so egal sein bis zu beleidigt, weil er halt irgendwie keine Chance bekommen hat, sich hinten anstellen muss. Dem war aber halt gar nicht so. Also der ist der Erste gewesen, der irgendwie aufgesprungen ist und ja, Anweisungen oder halt irgendwie gepusht hat. Also auch das muss man vielleicht mal hervorheben, wenn wir schon so viele irgendwie erwähnen.
Ja, jetzt fällt mir tatsächlich einer ein, den wir fast nicht erwähnt haben und der nicht auf meiner Liste steht, aber der mir tatsächlich negativ aufgefallen ist. Kann man das so sagen? Patty Kaya? Ich muss sagen, dass ich nach letzter Saison viel mehr in diesem Jahr von Kaya erwarte. Viel mehr. Und er war jetzt nicht schlecht, aber er hat sicherlich nicht das erfüllt, was ich mir letztes Jahr irgendwie ausgemalt habe. Vor allem in so einer Zeit, wenn du denkst, okay, Ayensa ist eine ganze Zeit ausgefallen. Und ich meine, okay, der Erste, der mit den Hufen schart in dem Moment, ist halt einfach Kaya. Von den Jüngeren. Also um die Stürmerposition zu erfüllen. Und am Ende hat halt irgendwie, muss ich fast sagen, dass Bibia halt irgendwie in den Rang abgelaufen hat in der Richtung. Klar, es ist nicht dieselbe Position irgendwo. Aber letztes Jahr wäre Kaya, das wird jetzt diese Durchbruchssaison, aber so richtig
hat er ja, mich jetzt dieses Jahr nicht. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, also wären seine Vorzeichen besser gewesen. Er hat halt im Abschluss auch Pech gehabt auch und in seinen Spielen Pech gehabt. Vom Einsatz her kannst du ihm halt nie was absprechen.
Das ist ja gar nicht gesagt, aber gerade also das, was ich mir erhofft habe, also wie er aufblühen könnte jetzt diese Saison, also die Entwicklung
also hat er nicht Fakten, so weit gemacht. Die Fakten, an denen halt ein Stürmer dann auch gemessen wird, die sprechen jetzt auch nicht unbedingt für seine Saison. Ja.
Also du hast halt das über sehr, sehr weite Teile der Saison gehabt und das, dann hat es natürlich diese krasse Leistungssteigerung gegen Ende. Also das ist ja auch noch das und da bin ich dann auch gespannt, wie es dann da weitergeht. Aber also klar, über irgendwie drei Viertel der Saison, muss man sagen, für das, was man auch so gewisse Erwartungen hatte, gehe ich mit dem mit.
Ja. Nee, wie gesagt, ich bin immer noch, sehe immer noch sehr großes Potenzial und hoffe, dass halt jetzt nächstes Jahr das Jahr war, was ich mir dieses Jahr gehofft habe. Ja, einfach der Vollständigkeit, muss ich glaube ich schon mal erwähnen. Ja, ansonsten haben wir jetzt so in den ganzen Tagen aber durch. Das Schöne ist ja, dass wir für eine dritte Liga eigentlich nicht den riesigsten Kader aller Zeiten haben, deswegen sind wir da auch doch ganz gut durchgekommen. Wollen wir den Spaß noch machen mit bester Transfer? Ist das es? Machen wir das?
Transfer? Weiß ich gar nicht mehr, was.
Ich auch gerade sagen.
Ja, ist. Ich hätte noch Tor der Saison.
Ja, okay, das ist ja langweilig.
Okay.
Buntic oder weiter.
Ja. Eckerler Jensa vielleicht.
Also ich bin da ganz klar bei einem Keller-Freistoß gegen Tükücü, aber...
Nein, das habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste mit Tor der Saison.
Sind sie aber mich.
Ich wollte nur, wenn du schon wieder bei so Sachen vorgreist, dachte ich fahre mal kurz drüber.
Ja, aber von Transfer der Saison...
Ja, das ist, sag mal, jedes Jahr über Transfer der Saison. Mir geht es tatsächlich um eine Diskussion und die ist meine wahrscheinlich sehr naheliegend, dass es wahrscheinlich Sterndera ist, weil der Einzige ist, der sich die ganze Saison halt durchgesetzt hat, von denen, die gekommen sind. Aber dem eben angeschlossen ist, dass halt einfach ein Franke mit wahnsinnigen Spielen angefangen hat die Saison. Also unglaublich gut, bis er halt dann verletzt war. Und dann auch extrem gut wieder zurückgekommen ist. Deswegen ist das eigentlich so ein bisschen der Diskussionspunkt, um den es mir geht. Weil wenn man sagen, naja, wer ist gekommen und wer ist jetzt Stammspieler, dann ist das Spiel mit Menge Ständerer. Okay.
Ja, also.
Weil sonst ist Preising gekommen, Jendrusch gekommen.
Ich weiß schon, du hoffst in die Diskussion, aber ich stimme dazu.
Okay, super. Nee, Bene guckt eh so desinteressiert, deswegen würde ich sagen, okay, wir kommen zum Tor der Saison. Ihr habt alle drauf gewartet und ich glaube, wir sind fertig. Ist einmal Ayensa, einmal Keller gegen Tükücü und einmal. Nein, was ist denn dein richtiger Tipp?
Ja, ist Keller.
Keller gegen, okay. Wieso frage ich ihn überhaupt? Ja? Das ist was Bibia Röhl oder was Keller? Wessen Tor hat dir am besten gefallen?
Ja,
vielleicht
das war
das vielleicht. Das war schon nett. Ja, okay. Okay.
Nee, ich würde dann wirklich das Eckerler-Jensa-Tor im Relegationshinspiel nehmen. Also wie es ausgespielt war, die Wichtigkeit etc. Und klar muss man natürlich erwähnen, das Buntic-Tor war schon sehr, sehr gut. Also gerade dann auch, dass dann das Spiel dann noch gedreht wurde. Also war sicher auch nicht verkehrt für die Moral, für den Willen der Mannschaft.
Ich fliege mir gerade drüber.
Bringt uns zum Spiel der Saison.
Ich überlege gerade die ganze Zeit, ob mir irgendwas einfällt, um mir out of the box jetzt einen reinzuwerfen mit dem Einzelnen. Boah, was? Das Tor habe ich ganz vergessen. Nee, mir fällt keins ein. Vielleicht, muss auch tatsächlich sagen, technisch war
vielleicht ein Kutschke-Kopfballtor.
gegen 60 oder so.
Ja, aber das waren so viele, da finde ich jetzt keinen mehr.
Ich meine individuell natürlich dieses Tor von Ayensa gegen Duisburg, wo er den schon sehr, sehr lächerlich aussehen lässt, den Gegenspieler. Kann man noch erwähnen, aber kommt halt nicht an den Kellerfreistoß rein. Also.
Ja, aber vielleicht mal ernst genommen, das, was ich vorhin gesagt habe, das Ayensa-Ding war technisch, glaube ich, ohne. Also, wenn es wirklich geht, was war das beste Tor, das wir geschossen haben? Ja, Ayensa. Ja. Egal, wie schön der Freistoß von Keller war, Martin. Ja, aber emotional war natürlich irgendwie so vor allem diese Doppelgeschichte im Buntage-Tor und danach einfach Elba, wie er dann auch nicht reinlegt, halt einfach. Zu geil. Und deswegen, ja, Martin,
ist richtig, ja.
Jetzt gehen auch meine Liste weiter runter und dann schließen dann einfach da an dem Spiel, der Szene, was auch immer, der Saison an, die du jetzt gerne aus deiner Sicht vortragen darfst. Was das wäre?
Michael Henke gegen Kaiserslautern.
Und bei mir Thomas Oral gegen jeden einzelnen Magenta-Kommentator, den er gewonnen hat.
Also noch mehr können wir dir, obwohl du der Letzte in der Reihe bist, noch das Victoria College nicht präsentieren. Also
ich bleibe einfach dabei bei 3-0 Relegationshinspiel.
Bei mindestens die zweitbeste, also die beste Szene der Saison war sicherlich die Tränen von Sascha Mölders. Jetzt hat keiner Victoria Köln gesagt, das kann man jetzt auch nicht so spielen lassen.
Ihr ruft irgendjemand an.
Telefonjoker. Ich rufe Buntic an. Buntic, sag mal.
Buntic Freundin.
Okay. Wir sehen schon, es ist nicht so eindeutig, wie man sich das so denkt. Wobei jetzt auch keiner irgendwie ein Spiel genannt hat. Wir haben alles aus Szenen genannt. Deswegen können wir jetzt uns ja nochmal auf das Spiel der Saison einigen. Aber ich glaube, das wird jetzt dann irgendwie auch langsam ein bisschen viel.
Gleich können wir auch noch irgendwie die Trikotfarbe der Saison oder was können wir denn noch
alles? Ah, das Trikot der Saison, eindeutig das gelbe Dreckstrikot von Osnabrück mit dem E-Jugend 90er-Flock auf dem Rücken.
Oder das rosa Buntage-Trikot, oder? War das dieser Saison?
Ja, schon. Ja, das ist doch der letzte Saison. Also das Trikot von Osnabrück, den Geruch in der Nase von diesen alten, durchgeschwitzten Dreckstrikots. Das bringt Erinnerungen zurück. Sehr schön. Ja, okay, wir könnten mal wieder irgendwie auf sinnvolle Dinge zurückkommen. Ich hätte nämlich noch so ein paar interessante Facts am Rande. Also ein Fact, weil Topscorer der Saison, Kutschke und Ayensa, beide mit 17 Scorerpunkten.
Echt?
Okay. Ja, also wenn ich mich jetzt berechnet habe, guck gerne nochmal nach. Schreib es in die Shownotes, wenn es nicht stimmt. Aber die Info halt dann am Rande dazu, dass Kutschke halt 2700 Spielminuten hatte und Ayensa knapp 1300. Das möchte ich nur nochmal in den Raum geschmissen haben. Klar, also was jetzt um Potenzial und sonst was geht, habe ich nochmal eingebracht. Toll, wie gut ich vorbereitet bin. Oder? Einfach mal sagen, Hörerinnen mal hören, wie gut ich vorbereitet bin.
Komplett überrascht.
Und Martin hier. Guckt gerade, ob ich recht habe.
Vielleicht soll ich das noch als Überraschung gesetzt haben.
Ja, danke. Endlich würdigt es mal einer. Ja, viel. Jetzt haben wir viel über die letzte Saison geredet. Was haben wir noch so vergessen über die letzte Saison? Sind wir zufrieden, ne? Schon. Ist okay.
Wenn ich meine Liste so ein bisschen anschaue, ist eigentlich alles soweit abgearbeitet. Aber ich muss dich noch korrigieren. Kutschke 20 Scorerpunkte, Ayensa 17.
Nur für die dritte Liga?
Nur für die. Ja, was sonst? Okay. Pokal oder was?
Ja, sorry, Relegation und so. Es kann sein, dass die Relegation nicht mitgenommen habe. Aber okay, dann nehme ich das zurück. Dann hat Kutschke 20, aber trotzdem. Mehr als doppelt so viel
spielen. Ja, tatsächlich könnte aber sein, dass es.
Es geht mir jetzt auch gerade gar nicht darum, irgendwie eins runterzuspielen, sondern mir geht es einfach nur darum, dass Ayensa halt 17 Scorerpunkte in 1200 Spielminuten macht.
Kann auch sein, dass der Relegation-Tor von Ayensa noch viel.
Was nicht.
Aber Kutschke hat auch eine
Folge. Was jetzt nicht so schlecht.
Insofern egal.
Ist ja auch wunderbar. Mir geht es nur darum, ist cool. So, jetzt haben wir die alte Saison mehr oder weniger damit abgeschlossen. Wer noch was jetzt sagen möchte, sagen jetzt was, sonst beschließen wir damit die Saison 2021. Und kommen direkt mal zu den ersten personellen Änderungen oder Nicht-Änderungen, wovon wir an? Vielleicht chronologisch mit dem ersten. Wir hatten 10 Verträge, die sich durch Vertragsmodalitäten irgendwie verlängert haben, durch sei es Aufstieg, oder sei es Nicht-Abstieg oder sei es Mindestspieler, die irgendwie gestritten wurden. Und das war eine relativ lange Liste, wie gesagt, 10. Ich lese sie kurz vor, damit ich das getan habe. Kutschke, Kurzweg, Beister, Antonitsch, Ajensa, Gauss, Elber, Kotzke, Preisinger und Keller.
Und Stendera wurde ja, glaube ich,
von früher Stendera schon bekannt wurde gegeben,
davor ist aber eigentlich die gleiche Klausel.
Stimmt, das ist recht, auch mit Spielern irgendwie. Heißt, das, was ich mal ursprünglich befürchtet habe, wo du mich schon aufgeklärt hast, dass Transfermarkt dumm ist und dass irgendwie 19 Verträge auslaufen, war dann doch gar nicht so schlimm, weil wir haben ja schon relativ viele Spieler einfach damit gehalten. Jetzt können wir das Spiel spielen, bei welchem habt ihr euch gedacht? Oder welchem habt ihr gedacht?
Das ist auch wieder so ein lästiges Spiel.
Lästiges Spiel, okay. Ich mache den Anfang, weil wir merken, wir haben Antonitsch. Tatsächlich haben es einer von denen, die wir vorne in der Liste ganz vergessen haben, was jetzt gut, schlecht oder sonst was war. Weil auch da, ohne jetzt irgendwie negativ, das heißt, tatsächlich gar nicht am Zettel gehabt. Über die Großteil der Saison auch überhaupt nicht als Alternative am Zettel gehabt. Weiß gar nicht warum, einfach nur, weil ich dachte nicht, war ja auch verletzt eine Zeit lang, ne? Am Anfang der Saison. Vielleicht auch gar nicht, und ich habe ihn einfach nur nicht am Zettel gehabt.
Ja, klar. Also Antonitsch, auch Kurzweg und Kotzke wären jetzt sicherlich nicht die ersten gewesen, die man irgendwie für eine Zweitliga-Vertragsverlängerung irgendwie auf dem Schirm gehabt hätte, anhand der Rolle, die sie in der dritten Liga hatten. Ja. Punkt.
Ja, eben. Ohne Wertung. Aber auf der anderen Seite natürlich ein paar, von denen denkst, oh, ist nicht schlecht, dass sie einen Vertrag haben, weil selbst sollten sich die Wege irgendwie trennen, geht es wenigstens noch Kohle. Allen voran Ajensa wahrscheinlich.
Ich meine, ich finde interessant halt auf der Liste Beister, von dem du ja, wenn du mich wahrscheinlich in der Rückrunde gefragt hättest, gesagt hättest, ja, wie auch immer die Saison jetzt zu Ende geht, das war es halt dann im Sommer. Aber ich habe das Gefühl, das geht weiter. Habe auch kurz mit ihm Kontakt gehabt und ich glaube, er hat da auch Bock drauf. Also
ja, sehr gesagt,
ja, wie vor zweite Liga und ja. Dafür habe ich gekämpft. Natürlich spiele ich zweite Liga.
Also ein neues Vorzeichen, neuen Trainer. Zu ändern. Ja, ansonsten, ich bin natürlich sehr froh über Elmar. Wer hat's gedacht? Kutschke. Wobei Kutschke ja irgendwie, also ich glaube, es hätte sich auch irgendwie keiner vorstellen können, dass Kutschke nach der Saison geht, oder? Egal, wie da jetzt Vertragsmodalitäten sind oder so.
Ja, es gibt halt dann, das ist jetzt schon sehr vorausgebrannt zu einer sehr frühen Phase, aber es gibt natürlich schon auch wieder Rahmenbedingungen für eine Spielweise in der zweiten Liga vor, weil ein Kutschke wird jetzt auch nicht dann irgendwie Joker werden in der zweiten Liga, egal was da großartig passiert. Also das so ein paar Jahre zurückgedacht, er ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt da, er war ja nicht immer Kapitän und der gesetzte Spieler, aber das hat sich halt jetzt unter Oral so ein bisschen gezeigt, dass wenn du ihn hast und ihn einplanst, dass du ihn dann auch irgendwie setzen musst. Ich glaube, dass das auch weiterhin so gilt.
Also wenn es jetzt so läuft wie im letzten halben Jahr, ist das okay für mich. Aber das dann schließt natürlich so ein bisschen, das ist jetzt wieder sehr weit vorgedacht, also das schließt natürlich dann wieder an, okay, zufrieden mit dem, wie es jetzt war ich vor allem natürlich, wenn du dann mit 4 Offensiven spielst, mit 2 Stürmern und 2 Flügeln. Wenn du jetzt dann denkst, du spielst in der zweiten Liga na eher um den Klassenerhalt, ist dann wieder die Frage, wie kannst du dir das überlauben, das zu machen? Aber Zukunftsmusik, ja, das kann natürlich schon wieder.
Das sollten wir, glaube ich, wirklich besprechen, wenn wir den Kader
genau. Das ist zu weit weg, ja, das ist einfach zu weit weg. Ist ja jetzt irgendwie alles so ein bisschen der Vollständigkeit halber. Keller ist natürlich ganz gut, auch dass er einen Vertrag hat, man weiß ja nie. Und ja, dann hast du schon mal irgendwie deine Hälfte dessen, die irgendwie gehen sollten, schon mal irgendwie abgefrühstückt. Und der Erste, der gesagt hat, er geht, ist Pausen geht's mit unserem 4. Abgang, Hammarby, nein, Bene, jetzt geht tatsächlich nach Schweden. Es hat hier in der Vorbereitung so leicht zu Verwirrung geführt, wer denn dieser Hammarby ist, der jetzt auch wechselt. Aber tatsächlich geht Pause nach Schweden. Kann man sich jetzt auch drüber streiten, spielen die irgendwie Conference League oder sowas? Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Also wenn er nach Schweden
will, schon mal vorbereiten kann.
Wenn er nach Schweden will, sowas machen. Ist jetzt, er hat.
Der Einzige, der hier ohne Zettel ist, ist Bene.
Was man ihm jetzt mal irgendwie positiv nochmal anmerken muss zum Rennen, ist, er hat ja irgendwie wirklich den Abstieg und den Nichtaufstieg dann jetzt ausgebügelt, hat die Mission beendet. Der Verein ist in der zweiten Liga und er geht, kann man mehr. Sowieso, also vorwerfen kann man ihm eh nichts, ja? Ist ja vollkommen legitim zu wechseln, aber ist vielleicht was, was man positiv dann doch nochmal anmerken muss, weil das fällt vielleicht mal runter. Also das war ja eine Überraschung damals, eine große, dass er nicht zu St. Pauli gewechselt ist. Also,
ja, und auch dieses Helmerby-Gerücht ist ja jetzt nicht erst irgendwie nach der Saison gekommen, sondern das habe ich auch, glaube ich, original schon so in der Winterpause gelesen. Insofern muss man ihm ja schon anrechnen, dass er da wirklich, bis das behoben war, diese Mission, für die er eigentlich ursprünglich damals in der Winterpause in der zweiten Liga gekommen ist, geblieben ist. Klar, kriegst du halt jetzt auch keine Ablöse dafür, aber spielst zweite Liga, hast da TV-Gelder, alles gut.
Also vollkommen okay. Ist, glaube ich, aber trotzdem auch, wie gesagt, auch da so, ist vielleicht auch nicht schlecht, dass er halt irgendwie weg ist. Wir haben das Wort diskutiert über dieses Innenverteidiger-Duo Schröckter und Paulsen, das ja relativ lange irgendwie gesetzt war, doch, was jetzt auch nicht fehlerfrei war und vielleicht auch nicht so schlecht für Leute wie Keller oder so, dann einfach da die Lücke zu haben, um da wieder reinzukommen.
Ja, ich bin in dieser ganzen Berichterstattung um diesen Wechsel auch so ein bisschen irritiert gewesen, dass er jetzt so der unglaubliche Führungsspieler und so gewesen wäre. Klar ist er das per Position, Ausstrahlung und so weiter schon irgendwie, aber ich habe ihn jetzt nie als den absoluten Spieler, zu dem alle irgendwie aufschauen oder halt der alles irgendwie antreibt, gesehen. Das waren andere, konkret Kutschke, Gauss, Krause.
Ja, also da stimme ich dir also komplett zu. Also er hat immer einen Eindruck gemacht, als eben immer Einsatzwille vorhanden, dann sicher auch kopfballstark. Und man hat schon auch gemerkt, dass er technisch limitiert, klingt jetzt zu hart, aber dass es zumindest andere Spieler gibt, die technisch mehr Potenzial haben, oder er nicht der Innenverteidiger ist, der von hinten das Spiel mit Stendera-Pässen aufbaut. Also, und deswegen, was man dann vielleicht auch noch sagen muss, ist ja immer so die Überlegung, wenn du jetzt in die zweite Liga gehst, du hast schon einen großen Kader, dann, wenn du jetzt mit allen verlängerst, dann hast du auch wenig Spielraum. Und also er wird sicher auch einer der Spieler gewesen sein, der mit am meisten verdient hat.
Ja, glaube ich.
Gut, kann man schon ja, für alle sein, vollkommen in Ordnung so. Und dann weiß ich gar nicht, in der Historie weiter. Jetzt fehlt mir die chronologische Zuordnung. Kam dann, ist erst Ora gegangen oder kam dann was anderes? Ist ja auch egal.
Ich würde sagen, wir machen erst die Spieler.
Wir machen erstmal die Spieler, die wir auch gesagt haben. Die nächsten beiden, die jetzt eben schon feststehen, die gehen, ist zum einen Kajubi. Haben wir vorhin das Maul schon genug zerrissen. Und zum anderen ist es Robin Krause. Ja, da haben wir jetzt irgendwie auch, ich habe vorher schon mal einiges vorgegriffen. Also nachdem ich letztes Jahr noch gesagt hätte, ja, okay, passt, geh. Denke ich mir jetzt, ja, irgendwie schon auch nicht so voll super, weil er war schon ein Stabilitätsfaktor, jetzt auch für den Abstiegskampf sicherlich auch nicht schlecht nächstes Jahr, aber mein Gott, da steht auch noch gar nicht fest, was der macht, oder?
Nee, also ich weiß nicht, ja, ich sehe es auch wie du, so immer zwiegespalten gesehen, die sportliche Leistung, aber dann irgendwie, als diese Meldung kam, tatsächlich auch irgendwie ein bisschen traurig gewesen. Ich glaube, das trifft es halt ganz gut. Und ich glaube, ich geht vielen irgendwie so. Aber er wäre halt auf jeden Fall ein Spieler gewesen, der von der Mentalität her top hier reinpasst. Plus der in der Breite des Kaders sicherlich auch eine Zweitliga-Niveau-Mannschaft ergänzt hätte.
Ja, vor allem und laut Mitteilung hat man schon das Gefühl gehabt, dass er auch gerne geblieben wäre.
Also das Statement fand ich tatsächlich auch, also es ist ja nur ein Satz in dem Statement, in der Meldung irgendwie drin, und der ist schon vielsagend zumindest.
Also deswegen da auch wieder interessant, dass er wird sicher auch einer der wahrscheinlich besser verdienenden Spieler gewesen sein, und dann, was da immer so als Überlegung dahinter steckt, weil nämlich gerade, klar, du hast jetzt deutlich mehr irgendwie Spielraum mit TV-Geld in der zweiten Liga, hast aber vielleicht auch einige Einbußen durch Corona gehabt, und wie du das angehst, das, glaube ich, spielt da immer sicher bei deinen Entscheidungen, wen du verpflichtest, welchen Vertrag du nicht verlängerst, mit einer entscheidenden Rolle. Aber es war auf jeden Fall überraschend, weil gerade wie willst du dann in der zweiten Liga spielen, und wenn du auf einen defensiv starken Sechser setzt, dann musst du schon überlegen, wer soll diese Position dann abbilden.
Ja, das ist eben die Frage. Also ist ja jetzt eben.
Ja, und also auf der anderen Seite hast du halt dann auch viele, bei denen sich automatisch irgendwie verlängert, weil du irgendwie eine Klausel, Aufstieg oder was reingeschrieben hast. Wenn du dann halt einfach wirklich einen zu breiten Kader hast, dann musst du halt an irgendeiner Stelle irgendwie sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Spieler, der war kein Stammspieler diese Saison, muss man halt auch klar so sagen. Der hat einen Zweitliga-Vertrag noch gehabt, wird jetzt in der zweiten Liga nicht nach Aufstieg nicht unbedingt weniger verdienen wollen. Ja, irgendwo musst du halt dann auch Cut ziehen. Und schade, wenn es so läuft, aber ist wahrscheinlich auch irgendwie ein Stück weit das Business und müssen jetzt auch nicht ewig irgendwie
dann. Das ist auch nicht, ist ja auch Spekulation so viel. Trauen, ja. Nein, also eben alles Gute. Eine Mannschaft zu finden mit noch besseren Trainingsbedingungen. Der ist so der Stil, der Kreis ist geschlossen. So. Ja, jetzt haben wir alle schon feststehenden Abgänge. Einen feststehenden Zugang aber bisher. Wenn ich nicht irgendwas vergessen habe. Letztes Mal habe ich ja irgendwie keinen gewusst und dann musste Martin mich verbessern. Jetzt gehen jetzt schon die Sportwitz auf den Sack und die. Ja, Jan-Hendrik Marx.
Der hier nur Karl genannt wird, oder?
Der hier von mir nur Jan Hendrik genannt wird. Ja, gestraft, Alter. Mit dem kompletten Namen bist du gestraft. Egal. Rechtsverteidiger, glaube 26 Jahre, wenn ich meine Handschrift irgendwie sehen kann, kommt von Mannheim. Sagt mir nichts. Hab geguckt, mal ja, sporadisch gespielt bei Mannheim.
Glaube ich aber auch irgendwie verletzt gewesen oder so. Glaube schon auch ein bisschen offensiv. Tragen, was ich so gehört habe. Also wird interessant zu sehen sein, halt, ob er dann auch halt eine Klasse höher.
Vor allem stellt er sich halt hinter Heinlot in die Hierarchie. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Also wir haben das von Heinlot höchst gelobt und für den Fall, dass Heinlot hier weiter spielt auch, ist das jetzt immer keiner für die Stammposition, würde ich sagen.
Wobei man auch auf der anderen Seite halt irgendwie sagen muss, du hattest eigentlich keinen wirklichen Backup. Für Heino, klar, gut, Kurzweg, glaube ich, ist eigentlich ursprünglich auch, oder ist Rechtsfuß, oder? Also weil, hat dann halt eher irgendwie auf links ausgegriffen, aber für rechts war er ja irgendwie so nie so wirklich eine Option. Und eher musste dann teilweise irgendwie einen Test spielen und so Susik dann irgendwie Rechtsverteidiger und so spielen. Also so einen richtigen Backup ja, für Heinlot
hat Paul es. Paulsen hat er Rechtsverteidiger gespielt.
Ja, Antonitsch dann auch noch in den wildesten Zeiten. Aber gut, ja.
Ja.
Nee, also insofern hast du jetzt dann halt einen klaren Backup für Heinlot, mindestens das, wenn Heinlot bleibt, weiß ich nicht, ob das, wie da die Vertragssituation ist, von daher. Ja, ja.
Keine Ahnung. Wäre schön. Also muss sagen, haben wir ja vorhin hoch
genug gelobt. Eigentlich gehe ich da fest davon aus, aber ich weiß nicht, ob das
ja
gesetzt ist.
Schauen wir mal, was Jan Hendrik bringt. Ja, das wären alle Spieler tatsächlich. Gott sei Dank sind wir noch relativ früh, das kommen wir nochmal. Da müssen wir uns dann irgendwann dann weisen, wie du nicht mehr wer gekommen
ist. Ja, was wir jetzt noch nicht hatten, ist dann Schröck nochmal, wurde auch verlängert. Den hattest du, glaube ich, der war nicht in dieser Gesamtliste.
Tatsächlich, das wollte ich ursprünglich mal in der Chronologie ans Ende stellen, was am Ende passiert ist, glaube ich. Ja. Aber ja, Schröck wurde verlängert, da können wir inhaltlich auch noch kurz drauf eingehen. Also, meines Erachtens ein bisschen mit zu viel Lorbeeren als der entscheidende Puzzlestück irgendwie. Okay, wenn du jetzt sagst, okay, deine Stamminnenverteilung geht komplett. Ist es auch blöd, aber auch da muss ich sagen, Schröck war ordentlich, Schröck hat schon gepasst, aber Schröck hat auch genauso wie Paulsen irgendwie dermaßen viele Stellungsfehler dann zwischendurch drin gehabt. Und ich sage, okay, da hätte mich jetzt auch nicht komplett umgebracht, Schröck zu verlieren.
Aber ist auch, ist halt auch nicht schlimm. Also für mich auch irgendwie so ein Spiel, aus dem ich irgendwie nie so hundertprozentig schlau werde einfach. Also immer es wieder geschafft, Stammspieler zu werden, auch zurückgeworfen durch Verletzungen. Nie so hundertprozentig das auch geschafft, dass wir ihn jetzt in den höchsten Tönen loben. Auch irgendwie sich nicht so zu dem Führungsspieler vielleicht entwickelt,
wie du es erwarten mich noch an,
würdest vielleicht.
Ach du Schröck.
Ja.
Das ist, glaube ich, 3 Jahre her oder so. Aber.
Genau, also so dann auch irgendwie teilweise wieder vom Radar verschwunden, weil er halt irgendwo verletzt war. Dann aber wie selbstverständlich auch wieder zurückgekommen. So, weiß ich nicht. Aber wie ihr sagt, also es ist nicht komplett unlogisch, mit ihm zu verlängern. Die Pressemitteilung war aber schon sehr, sehr euphorisch. Ne?
Vorsichtiges Abwägen, ob Schröck Euphorie zulässig ist.
Also ich habe da ähnliche Erinnerungen, also gerade so irgendwie dann, glaube ich, in der Zweitliga-Abstiegssaison davor hieß es doch, also er soll irgendwie zu einem wichtigen, also Stammspieler, ja, und aber auch Führungsspieler werden und sich da mehr einbringen. Und dann ist ja war auch so ein bisschen immer die Frage, spielt er auf der 6, spielt er Innenverteidiger? Ja. Dann, also wie Martin, du erwähnt hast, war er mal komplett weg. Dann hat er sich jetzt wieder irgendwie den Stammplatz erkämpft und war unangefochtener Stammspieler. Aber, wie Marco erwähnt hat, schon auch mit dem einen oder anderen Aussetzer. Also so 2, 3 klare Fehler sind mir dann auch in Erinnerung. Also da bin ich mal gespannt, wie mit ihm dann eben auch geplant wird. Und gerade jetzt dann eben in der zweiten Liga ob er dann wirklich auch weiterhin als absoluter Stammspieler gesehen wird. Oder mit dem Pausenabgang wird er sicher auch noch der ein oder andere Transfer dann getätigt, was dann einfach auf dieser Position, auf der sehr, sehr wichtigen Innenverteidigerposition passiert.
Ja, nee, vollkommen. Ja, ich glaube, wir sind da sehr einig. Also,
das ist ja auch mal schön.
Aber was Neues, wenn wir uns sehr einig sind. Ja, das wären alle Spieler tatsächlich, die jetzt gerade feststehen. Aber es ist natürlich nicht nur bei Spielern, was passiert, sondern es ist auch bei Funktionären, was passiert. Und haben es ja vorhin angerissen. Also Thomas Ora, ich glaube, ihr habt es auch nicht mitbekommen, verlängert seinen Vertrag nicht in beidseitigem Einvernehmen-Verein. Also der Vertrag ist ausgelaufen und der wird dann einfach nicht verlängert. Und so wie es klingt, ist das für alle Beteiligten okay so.
Ja, auch irgendwie von der Formulierung her wieder irgendwie halt so komisch und schwammig, wo, was auch immer. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, also trauert ihr oder ja, ich habe so das Gefühl, würde jetzt keiner großartig mit Ja beantworten.
Ich weiß nicht, wo Martin mich gerade angeschaut hat, aber ich glaube, dass ich eher bin.
Also bei den emotionalen Themen, da müsst ihr ja dazu äußern. Also bei mir ist es so, also ich finde es eigentlich, gerade wie es sich so auch anhört und wie man auch die Saison erlebt hat, ich finde es eine wahrscheinlich dann auch sehr, sehr sinnvolle Entscheidung, weil oftmals ist es ja so, dass man sagt, okay, irgendwie im Lichte des Erfolges oder man sieht dann vielleicht schon die ersten Punkte, dass es nicht mehr so ganz passt, geht dann aber trotzdem noch in die nächste Saison und dann kommt es dann dazu halt irgendwie, dass man sich nach zum Teil 10 Spielen oder so trennt. Und dann, also das hat man auch meiner Meinung nach bei vielen so Bundesligisten gesehen, also Schalke, vielleicht auch Bremen mit Kofeld, vielleicht auch Köln mit Gisdol. Also da ist es dann oftmals sinnvoller, dass man dann vielleicht, wenn Anzeichen da sind und man sagt irgendwie, okay, lieber dann gehe ich mit einem neuen Trainer in die neue Saison, der hat dann auch die komplette Vorbereitung, so finde ich es eigentlich, glaube ich, schon eine sehr, sehr sinnvolle Entscheidung. Und also wie gesagt, mir ist dann eher so ein bisschen auch nämlich die spielerische Weiterentwicklung an dem einen oder anderen Punkt einfach offen geblieben. Und so, ja, also finde ich es eine zwar überraschende Entscheidung, aber ich glaube, ich finde es eine sinnvolle Entscheidung.
Also ich sehe es auch so, wie du argumentierst, mit eher dann, also einerseits finde ich gut, dass man die Saison dann trotzdem mit ihm zu Ende gespielt hat und nicht diesen Cut gemacht hat, wobei man da sicherlich, man hat halt dann nie für den Vergleich, wie es gelaufen wäre, hättest du da irgendwie schon den Wechsel vollzogen. Und was man auch tatsächlich so aus dem Umfeld irgendwie hört, stand es schon zur Diskussion, ob man das macht. Aber also wie gesagt, ich finde es gut und wir haben ja auch an den konstanten Ergebnissen so gesehen, sinnvoll mit Oder zu Ende zu spielen, hat seinen verdienten Lohn auch dafür bekommen. Und wie gesagt, ja, den Cut zu machen in der Sommerpause, okay. Andererseits, ich glaube, die zwei Drittliga-Aufsteiger, die letztes Jahr hochgegangen sind, sind auch mit neuen Trainern irgendwie in die Saison gestartet und sind dann beide jetzt wieder abgestiegen. Ja. Ist auch, also wenn du sagst, hier einerseits Schalke, Bremen, was auch immer, sind die eine Seite der Beispiele, die andere gibt es genauso, klar, wo das nicht funktioniert. Ja. Aber ich finde es grundsätzlich gut, dass man halt diesen Schritt jetzt macht. Und ich glaube, ich bin dann auch nicht so, dass ich da als Oral irgendwie hinterher traue, zumal wir ihn bestimmt in einem halben Jahr wiedersehen oder so.
Also ich stimme da also komplett zu. Das heißt natürlich nicht neuer Trainer automatisch, dass es zu 100% klappen muss. Aber was man ja dann so rausliest, dass vielleicht nicht mehr alles optimal war und dass das sicher auch sehr, sehr kräftezehrend war mit den ganzen Relegationen. Und ich glaube, das ist dann halt auch ein Punkt, das muss man ja auch sehen. Können, glaube ich, alle Seiten damit leben. Und es bleibt das Erfolgserlebnis und es bleibt die Mission erfüllt. Und das ist ja dann vielleicht auch nochmal eine andere Situation, als wenn man dann eben, wie schon erwähnt, die ersten Anzeichen sieht. Okay, da wird es vielleicht, könnte es kritisch werden und dann trennt man sich eben in der neuen Saison nach 5 Spielen.
Ja, ich sehe es uneingeschränkt positiv. Also jetzt wirklich nicht mal unbedingt, weil ich Ora nicht mag, aber es ist so. Aber aus allen Gründen, die er vorher schon genannt hat und die ihr auch genannt habt, also jetzt hast du einen neuen Trainer, das ist klar, die Zuständigkeiten sind klar, der hat alle Zeit der Welt, sich auf die Saison vorzubereiten, den Kader zu übernehmen, nicht nach 10 Spielen irgendeinen Kader zu übernehmen, wie es gerade schon gesagt hat, und auch einfach mal aus dem Punkt raus gesagt, naja, es gab ein Vertragsverhältnis, das ist ausgelaufen, und man sucht den neuen Trainer, das ist halt einfach mal eine ruhige, gesunde Geschichte, wie man einen Trainer wechselt. Ja. Jetzt, wer sich jetzt mag oder nicht mag, intern, ist mir dann auch relativ egal, aber es ist halt, du hast es in Ruhe zu Ende gebracht Und du beendest es halt einfach da, wo der Vertrag ausläuft. Und das ist einfach mal auch mal schön. Ich weiß nicht, ob wir das ist, wann wir das nächste Mal das erleben. Das erlebt man ja generell. Ich meine, wie oft passiert das im Profifußball, dass ein kleiner Vertrag ausläuft am Ende der Saison. Man sagt, jo, schön war's, tschüss, dankeschön. Von dem her.
Und wie oft in Ingolstadt.
Ja, wie oft in Ingolstadt. Ja. Von dem her, ich sehe es sehr positiv.
Und vor allem, also dann ohne, dass man irgendwie schon der Trainer einen neuen Verein hätte zum Beispiel. Weil dann ist ja klar, ich lasse meinen Vertrag auslaufen, weil ich eben schon auf dem Schirm habe, dass ich zu einem anderen Verein gehe.
Ja, deswegen bin sehr dankbar für den ruhigen Übergang auch einfach. So, und jetzt haben wir einen neuen Trainer, der ja schon irgendwie schon ein paar Mal in der Pipeline stand. Haben uns dann irgendwie doch jetzt dazu entschieden, intern zu besetzen und haben jetzt einen Roberto Petzold als neuen Trainer. Also ich bin tatsächlich irgendwie gerade blank, also der, den ich immer vor, der geht ja quasi dann auch, oder? Also Co-Trainer Fotheringham, ja. Der geht ja dann entsprechend auch, mal sagen. Und schon klar, Petzold nimmt einfach so einen Co-Trainer mit.
Ich glaube, es ist tatsächlich noch nicht kommuniziert.
Ja, also, ich habe es auch noch nicht
gehört. Ich weiß nicht, ob Thomas Kack, der dann irgendwie, glaube ich, auch die U21 übernommen hat, die aber ja dann die Saison auch nicht irgendwie gespielt hat. Also ist, glaube ich, noch nicht da, oder ob er sich irgendwie einen erfahrenen Co-Trainer oder so holt. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich auch eine interne Lösung dann wird, aber werden wir sehen.
Also im Grunde, weil jetzt Martin darf uns gleich mehr wahrscheinlich wieder zu seinen Emotionen zu Petzold erzählen, aber erstmal im Grunde würde ich sagen, dieser ganze Übergang von, okay, man geht jetzt erstmal, man hat in Ruhe zu Ende gespielt mit dem alten Trainer, beendet das jetzt, nachdem der Vertrag ausgelaufen ist und besetzt intern nach, ist für mich erstmal auf dem Papier sehr schön und sehr gut. So, ob das jetzt alles toll wird, übergebe ich an Martin.
Ja, aber da gibt es halt auch tatsächlich irgendwie unterschiedliche Sichtweisen, die ich überraschend von mir selbst irgendwie relativ nüchtern irgendwie so zur Kenntnis nehmen und auch halt beide Seiten, die man irgendwie sehen kann, irgendwie zur Kenntnis nehmen. Also es ist natürlich ist es ein Risiko, einen Jugendtrainer zum Cheftrainer zu beordern in der Saison als Aufsteiger in der verdammt starken zweiten Liga, wo natürlich das Ziel sein muss, mit allen Mitteln zu verhindern, nicht sofort wieder abzusteigen, weil es halt wirtschaftlich kacke ist und du dann mit anderen Voraussetzungen wahrscheinlich auch wieder in die dritte Liga gehen müsstest, als jetzt als du die letzten zwei Jahre gespielt hast. So. Das ist jetzt erstmal nicht der beste Nährboden irgendwie dafür, um den Trainer zu befördern und den nächsten Schritt zu machen, der natürlich auch irgendwie andere Sachen mitbringen muss nochmal als im Jugendfußball, der anders in der Öffentlichkeit steht und so weiter. Also das Risiko kann man nicht leugnen. Hättest du aber wahrscheinlich halt mit jedem Trainerwechsel und hättest du auch irgendwie mit Ural halt gehabt, wenn du sagst, das ist halt oder kommt dann halt aus anderen Gründen, aber das Risiko ist das gleiche, wenn irgendwie das Verhältnis nicht 100% nicht passt. Insofern das sehe ich. Für mich ist es halt einfach die Besetzung der Grund, dass ich am Ende dann doch irgendwie relativ mich gefreut habe, zu sagen, es ist einfach nur logisch, dass er jetzt die Chance bekommt. Also früher konnte man darüber diskutieren, aber jetzt nochmal irgendwie einen anderen Weg einzuschlagen, hätte ich den Kopf geschüttelt. Also einfach halt den Weg, den wir jetzt auch in der dritten Liga eingeschlagen haben, mit den jungen Talenten und so weiter auf Spielerebene, wurde immer gesagt, dass auch das für Trainer gilt, dass wir Trainer entwickeln wollen. Das hat zum Beispiel ein Tobias Strobel, der jetzt irgendwie mit Schweinfurt um Drittliga-Aufstieg spielt und so weiter, hat das zum Beispiel nicht bekommen, die Möglichkeit, hier halt diesen Schritt zu gehen. Ich denke, ein Petzold wäre auch, hätte man jetzt die Position irgendwie anders besetzt, sich dann anders umgeschaut. Und dafür hat er einfach im Jugendbereich beim FC zu gute Arbeit geleistet, als dass er nicht diese Chance bekommen sollte. Insofern, er steht für den Weg, den dieser Verein eingeschlagen hat, mit dem ich und auch viele Fans, die ich halt kenne, sich identifizieren können. Deswegen habe ich Bock drauf zu sehen, wie das funktioniert. Hoffe aber halt gleichzeitig, dass man halt auch weiß, ja, wir sind Aufsteiger, wir spielen gegen den Abstieg. Wirf bitte nicht nach 5 Spielen alles über den Haufen, was jetzt irgendwie als Weg eingeschlagen wird. Weil es kann sein, dass wir von den ersten 5 Spielen 5 verlieren. Das ist als Aufsteiger halt immer möglich. Und dann musst du halt auch dich zu diesem Weg bekennen. Und dieses Gleichgewicht zwischen eigentlich darfst du nicht absteigen und auch mal konstant und Vertrauen haben, wird oder kann zumindest zu einer Herausforderung für den Verein werden. Jetzt habe ich ganz schön viel geredet.
Ja, du hast ja auch ungefähr 2 DIN A4 Seiten geschrieben zu Oral, so als ich.
Ja.
Also wir, alle, die dachten,
er hätte sich auch nicht mehr gelesen.
Insofern, ja, vielleicht anschließend direkt an das, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich mir schon gedacht habe. Also die nächste zweite Saison mit ziemlicher Bullshit. Es sind nur starke Mannschaften drin. Die 3 schwächsten Mannschaften mit Abstand sind abgestiegen. Die Aufsteiger, die du mitbringst, sind Dresden und Rostock. Also nächstes Jahr wird es richtig, richtig schwierig. Und alles andere, als da komplett die ganze Zeit gegen Klassen, gegen den Abstieg zu kämpfen, ist fast Wunschdenken. Ne?
Ja, vielleicht noch dahingehend eine andere Frage. Weiß man irgendwie, welche Art von Fußball er spielen will? Also gibt es da Rückschlüsse, wo du sagst, mit dem Kader und den Spielen, die du quasi im Jugendfußball etc. gesehen hast?
Ja, auch da, also grundsätzlich, wir wissen ja, dass auch relativ viele Jungs und Mädels aus dem NLZ zuhören, die werden wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln bei dem Bereich an sich, aber erstmal Grüße da. Nee, ich glaube, wenn man es irgendwie beschreiben will, was er für Fußball spielt, dann haben irgendwie alle, die ich auch dazu gefragt habe, gesagt, er spielt halt das, was die Mannschaft auch hergibt, was, glaube ich, erstmal eine ziemlich gute Eigenschaft ist. Das war in der A-Jugend-Bundesliga für einen FC Ingolstadt, der A-Jugend-Bundesliga spielt und da nicht die Top-Talente hat, immer eine sehr geschlossene Mannschaft zu formen, die auch mal dreckig spielt. Also das ist tatsächlich auch so ein Punkt, bei dem vielleicht viele, die irgendwie großartig aufgeatmet haben, dass Oral weg ist, weil Oral ja nur hoch auf Kuschke spielt, die werden vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überrascht sein.
Wie ist das dann mit der spielerischen Entwicklung für den
Bene? Dass es auch sein kann, ja, also Bene, looking at you, kann auch sein, dass halt das auch als, oder das kann nicht nur sein, das wird so sein, dass er das auch als legitimes Mittel sehen wird. Und es ist natürlich die Herausforderung, du stehst mehr im Rampenlicht, Fans werden wieder im Stadion sein, die unruhig vielleicht werden. Das ist das, was zu beobachten sein wird, ob ihm das einfach egal ist, wenn halt irgendwie auch mal gepfiffen wird, weil es halt dreckiger Fußball ist, oder ob er das zusammenbringt.
Ja, aber das sind ja für eine zweite Liga, Marco, wie du schon erwähnt hast, die einfach für dich schon knüppelhart wird, also nicht die schlechtesten Voraussetzungen, und da muss man dann schon unterscheiden. Also es ist was anderes, wenn ich sage, in der dritten Liga, ich will aufsteigen und dann eine spielerische Weiterentwicklung erwarten zu können, als dass ich sage, ich bin der komplette Außenseiter als Aufsteiger in der zweiten Liga. Dann habe ich auch einen ganz anderen
Anspruch. Ihr habt das gehört, denen ist die spielerische Weiterentwicklung in der zweiten Liga scheißegal. Es geht nur hoch und weit und die absteigen. Sehr gut.
Ich merke schon, hier werden ja meine Worte teilweise fast schon im Mund umgedreht.
Ja.
Aber gut.
Ist okay. Aber ich meine, an der Stelle kann man ja auch ganz gut nochmal irgendwie an dieses legendäre HSV-Spiel irgendwie erinnern, das ja schon emotional halt extrem hoch bei mir steht, bei Marco glaube ich auch.
Also,
ich weiß, aber wenn man das halt irgendwie nochmal nüchtern betrachtet, haben wir da auch echt
ein Scheiß gespielt.
Ja, oder was heißt Scheiß gespielt, aber du hast zumindest einen Klassenunterschied gegen den HSV gesehen, den du zum Teil nicht in der Bundesliga gegen Bayern oder Dortmund.
Aber es hat Spaß gemacht.
Genau, es hat die Leute in dem Spiel abgeholt. Mal schauen, wie es halt ist, wenn du das über längere Zeit bringst. Aber es war definitiv halt auch kein ansehnlicher Fußball.
Ja, das braucht man nicht.
Das ist halt immer die Frage, was erwartet man sich? Mit welcher Einstellung geht man rein?
Deswegen würde ich da aber angreifen, was du vorhin gesagt hast, weil du gesagt hast, ja, ob es ihm egal ist, dass dann mal gepfiffen wird. Und vielleicht dreh mal das Spiel mal um und wir hören einfach auf zu pfeifen, wenn wir in der Liga, in der du eh nur den Klassenerhalt irgendwie vor Augen haben musst, vielleicht dreckigen Fußball spielst. Ja.
Wenn das so einfach ist, ja.
Vielleicht sollte man damit anfangen, wenn wir jetzt mal wieder ins Stadion dürfen, allesamt. Ja, wir reden da ja wieder jetzt nicht über Fanszene oder so, sondern wir reden über denjenigen, der halt mal ins Stadion geht und sich dann denkt, oh, ich würde gern die spielerische Entwicklung sehen, die aber nicht bekommt, sondern langen Hafer auf Kutschke. Dass man halt auch einfach an diesem Weg, den wir jetzt hatten, diesem Weg an dem Trainer festzuhalten, egal wie umstritten oder was auch immer, und am Ende zu ganz gesagt, dass man das halt in Zukunft auch einfach wirklich mehr einbürgert und auch ich gehe davon aus, dass die ersten 5 Spiele nicht mit 15 Punkten beendet werden, sondern vielleicht eher mit 2 oder 3, wenn es blöd läuft, wie der Spielplan läuft. Also
da lehnst du dich jetzt aber schon weit aus dem Fenster.
Ich lehne mich so weit aus dem Fenster, weil ich weiß, wie diese Liga ausschaut. Und dass man halt einfach da auch nicht nur die Verantwortlichen in dem Verein die Ruhe bewahrt, sondern halt auch einfach jeder im Umfeld dieses Vereins halt die Ruhe bewahrt und die Chance gibt und einfach, klar, vielleicht ist es auch vollkommen scheiße, ja? Kann auch sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es einfach schwer wird, die ist sehr hoch, dass man einfach da schon mal so ein bisschen die Füße stellt von allen Seiten.
Ja, also dieser eingeschlagene Weg ist halt, den kannst du nur bis zum jetzigen Punkt bewerten und insofern ist er konsequent und gut. Und es ist halt was anderes. Ich meine, Neuhaus war ja irgendwie so, glaube ich, die prominenteste externe Alternative, die irgendwie so. Neuhaus kommt mir halt auch irgendwie so vor wie der Vogelsammer der Trainer. Also so irgendwie der irgendwie jedes halbe Jahr irgendwo hochgeworfen wird bei uns und dann am Ende halt trotzdem nie kommt. Was hier, keine Ahnung, was nicht heißen soll, aber ich glaube, es wäre halt wieder eine Art Rückschritt irgendwie gewesen, dann dahin zu wechseln.
Ich finde, für die eigene Entwicklung, die ganze Vereinsentwicklung ist das Allerbeste, wenn die interne Lösung funktioniert. Und wenn sie in Ruhe arbeiten darf und dann funktioniert.
Ja, vor allem musst du dann wirklich sagen, also wenn nicht jetzt, wann dann? Weil nämlich mit dem HSV-Spiel, da wurden dann eben die Jugendspieler reingeworfen und die sind ja jetzt teilweise zu Stammspielern geworden, beziehungsweise zu etablierten Spielern. Und also da, die hat er ja dann schon quasi teilweise große Teile ihres Weges mitbegleitet. So, also insofern, ich bin gespannt und freue mich darauf und bin auch gespannt, wer der Fußball dann gespielt wird.
Jetzt muss ich an der Stelle noch ein letztes positives Wort für Thomas Sorey verlieren. Weil man muss einfach mal positiv anmerken, wie viele der Jugendspieler einfach die Chance über diese ganze Jahr bekommen haben, da oft das Vertrauen bekommen haben, sich halt zu entwickeln. Wie wir auch dann Hawkins und Butler in vielen Spielen, in vielen Situationen, auch Ruhl. Das ist was uns sicherlich auch in der Zukunft viel bringen wird, dass es jetzt so war. Weil das hätte auch anders aussehen können. Also es hätten auch die Altgedienten irgendwie spielen können, ohne diejenigen, also ohne die diskutieren zu wollen. Aber das ist mein letztes positives Wort zu Thomas Oral und hoffentlich kommt er nicht in einem halben Jahr wieder. So. Letzte Personalie für den heutigen Tag, weil ich glaube, wir reden schon seit 2 Stunden, wäre auch eine fast interne Besetzung. Darf man das so sagen? Gilt das noch?
Ja, zumindest Stallgeruch ist schon irgendwo da.
Ja, die Position selber verstehe ich noch nicht, aber ich bin irgendwie doch sehr froh, dass er den Weg hergefunden hat. Malte Metzelder ist zurück, der Spieler war, unter Gärtner quasi das Business als Sportdirektor irgendwie gelernt hat und dann bei Preußen Münster war, kehrt jetzt zurück als, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, als Manager-Profi-Kader oder so.
Manager-Profi-Fußball, glaube
ich. Und ist damit direkt unterstellt zu Zehe und Henke, wenn ich die Pressemitteilung richtig verstanden habe. Weil er berichtet an beide. Also ist quasi irgendwie nochmal eine Ebene zusätzlich, die jetzt eingezogen wird zwischen sportlicher Leitung und Leitung der Profimannschaft.
Ja, so ganz von der Kommunikation her hat ja die Meldung sowieso dann irgendwie nochmal ein bisschen insofern überrascht, dass erst irgendwie die ganzen Gerüchte, die sich da drum gerankt haben, eher irgendwie so suggeriert haben, er würde Henke ersetzen, irgendwie so. Und das ist ja erstmal vom Tisch, so wie ich es verstehe, aber ja, also diese Rolle, ich glaube, sie kann keiner von uns oder kein Außenstehender so hundertprozentig jetzt interpretieren, was das genau bedeutet. Gerade wenn man ja auch irgendwie gesagt hat, bei manchen Spielern mussten irgendwie mit Zweitliga-Verträgen und so irgendwie Kosten gespart werden und so, da nochmal eine neue Stelle zu schaffen in eigentlich einem Verein, der ja trotzdem immer noch relativ klein ist und so weiter, auf den ersten Blick zumindest ein bisschen verwunderlich und in dem Verein, wo du eh schon 2 sportliche Leiter irgendwie hattest und nicht als Außenstehender, das soll jetzt nicht bewerten irgendwie, aber nicht hundertprozentig sagen konntest, wer denn was genau macht, da war halt eher so irgendwie Henke mehr Profi und Zehe mehr Nachwuchs. Jetzt nochmal irgendwie einen zusätzlich reinzuholen, ist auf den ersten Blick halt
das ist
vielleicht ein auch eine Gefahr.
Es ist ein schönes Spiel, muss ich sagen, dass sie da spielen. Also so Stellen schaffen, die niemand versteht, was sie tun, und dann noch wen. Also ich fand ja auch die Doppelspitze vorher schon irgendwie so ein bisschen, ja, kann man vielleicht nachvollziehen, aber jetzt verstehe ich es gar nicht mehr. Wie schon gesagt, also dafür ist der Verein doch irgendwie klein. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist es nicht vielleicht so eine Übergangsgeschichte, die doch darauf hinführt, dass man irgendwann wieder eine Zweierspitze hat. Hätte, wäre, könnte, aber ich finde drei, verstehe ich nicht. Das wäre mir ganz froh, wenn das mal irgendwie nochmal auch öffentlich verkündet ist. Vielleicht haben wir ja wen, mit dem wir mal drüber reden können, um das einfach zu verstehen, weil ich verstehe es nicht.
Ja, vor allem ist mir auch noch in Erinnerung aus dem Interview mit Harald Gärtner, dass sie irgendwie schon so im Raum stand oder geplant war, dass man also Malte Metzelde noch mehr mit aufbaut und vielleicht auch also hier halten kann. Und dann geht er eben oder verlässt den Verein und dann kommt er wieder zurück in so einer Konstellation. Also ich bin auch mal gespannt, wie das dann wirklich im Operativen abläuft und ja, freue mich dann vielleicht mal auf ein Organigramm mit allen Zuständigkeiten von euch.
Okay.
Ja, für mich riecht es so ein bisschen nach, es ist jetzt der Moment, ihn zurückzuholen, aber man weiß nicht genau, wie man ihn installieren soll.
Kann sein, ja. Also da sind so viele Sachen drin, genau, wo man jetzt auch nicht irgendwie was Falsches sagen möchte, weil ich möchte auch seine Arbeit in Münster zum Beispiel nicht beurteilen. Die ist auch schon im einen oder anderen Forum irgendwie ein Thema, weil Münster natürlich halt auch abgestiegen ist. So, ist halt echt schwer zu beurteilen, wie da sein Anteil irgendwie dran war. Aber ja, ich weiß nicht, ich glaube, operativ heißt das halt dann für mich zumindest, wäre jetzt der logische Schritt, dass Henke zumindest nicht mehr bei den Spielen auf der Bank sitzt, oder? Also wenn es irgendwie heißt, der ist die Schnittstelle und
weniger
die beiden anderen planen langfristiger und so.
Wir arbeiten an der Fairplay-Tabelle.
Naja, da können wir dann noch ein Tippspiel machen, wie oft Petzold gelb sieht. Das ist ja auch so ein Running Gag bei uns in der WhatsApp-Gruppe, aber ja.
Ja.
Also werden wir uns überraschen lassen müssen. Hoffen wir mal, dass das nicht irgendwie dann zu viele sind und keiner für irgendwas Verantwortung übernehmen müsste. Die Gefahr, die mehr oder weniger mitschwingt, oder?
Es bleibt auf jeden Fall spannend auf vielen Ebenen.
Es bleibt spannend. Jo, nur, ich weiß nicht, mal ohne Inhalt, aber ich war froh über die Meldung, dass er kommt. Irgendwie hat es mich gefreut, dass Malte Metzelder zurückkehrt. Aber wir werden sehen. Ja, jetzt haben wir 2 Stunden geredet über Gott und die Welt, über die letzte Saison. Ich glaube, es ist zu früh, um mehr Prognosen zu warten, als das, was wir jetzt bisher getan haben, also zu fragen. Ich glaube, das kommt noch, wenn wir ein paar mehr Kader-Details haben. Deswegen schaue ich nach links. Schaue nach rechts.
Aber wenn wir jetzt schon 2 Stunden irgendwie investiert haben, dann sollte vielleicht auch noch Zeit sein, dass wir der U17 zum Aufstieg gratulieren. Nachdem unser Podcast ursprünglich mal irgendwie auch den Gesamtverein irgendwie abdecken wollte. Also so viel Zeit muss da noch sein.
Wir haben noch mehr Glückwünsche. Ja?
Ja.
Darf ich? Soll ich?
Frauen zum
Klassenerhalt.
Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Aber dann darfst du gerne.
Ja, ich jetzt, damit mache ich jetzt trotzdem noch was. Ja, weil der Frauenmannschaft natürlich alles. Herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Ansonsten haben ja nicht so viele richtig gespielt.
Nee, genau. Also die U17 halt, ich glaube schon echt wichtig, dass wir zurück in der Bundesliga sind. Doppelt schön natürlich, dass gegen Regensburg in der Relegation geklappt hat. So viel Glückwunsch an das gesamte NLZ und auch an die Frauenabteilung. Und wir hoffen, dass die nächste Saison wieder ein bisschen mehr Spiele für alle beinhaltet und wir auch dann ein bisschen mehr wieder alle beleuchten können. Marco freut sich unglaublich, wenn ich ihn so
anschaue. Marco freut sich. Marco ist da total euphorisch, nur die Sache ist, dass Marco sich nie auskennt. Deswegen muss Marco dann immer sagen, hey Martin, wie liest du eigentlich da? Und dann musst du reden.
Ja, dann musst du halt einfach auch mal um 11 aufgestanden sein und mich begleiten, wenn es wieder soweit ist.
Du kennst das Spiel doch schon bei der U21. Bei allen letzten U21-Spielen, bei denen ich war, bin ich zu spät gekommen. Die U21 hat geführt und ab dem Moment, in dem ich da war, gab es nur noch Gegentore. Bei den letzten 4 Malen, als ich gekommen bin.
Aber das ist wie mit der Relegation. Man muss einfach mal auch so ein Trauma überwinden. Da muss man einfach mal durch. Man spielt so lange Relegation, bis es klappt.
Liebe U21, es tut mir so leid, ihr werdet so viele Spiele verlieren. Aber ich wohne ja auch gar nicht so weit weg. Naja, ich schaffe das schon. Ja, nächste Saison wird wieder besser. Dann können wir ein bisschen mehr Fußball wieder im Stadion sehen. Dann habe ich vor allem den großen Vorteil, dass ich primär hinter Martin stehe, nichts sehe, weil ich einen Schal im Gesicht habe. Und dann kann ich eigentlich auch wieder wesentlich weniger meckern, weil ich ja gar nichts gesehen habe.
Hat sich in der Vergangenheit auch nicht abgehalten, aber ja. Gut, ja, ich glaube, wir sind durch.
Wir sind durch. Ja. Wir sind durch. Wir sind durch. Wir sind komplett durch. Seelisch, körperlich. Und würde sagen, wir hören uns dann sicherlich vor Saisonstart nochmal, wenn irgendwie feststeht, jo, wie der Kader so ungefähr aussieht. Dann wagen wir, glaube ich, noch eine Prognose. Aber bis dahin verdaut die letzten 2 Stunden ein bisschen. Servus, Schatze. Viel Spaß. Schöne Sommerpause. Schöne EM. Ciao.
Servus.